Hallo, hier ist Dominik von Neon Hope. Ich bin hier zu Gast im Podcast. Zum Mittagessen war ich bei Subways. Und
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu einer neuen Folge von Behind Board Games. Ihr hört mal wieder meine Stimme, denn Christian verweilte noch bis vor kurzem in Finnland, in der eisigen Kälte des Nordens quasi. Und ich habe mir gedacht, dann mache ich auch mal alleine ein Interview, denn ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe mir natürlich einen Gast eingeladen. Ich habe nämlich den lieben Dominik hier, Dominik Schönlebe, seines Zeichens mittlerweile Community Manager und Lead Narrative Designer vom neuen Verlag, ich nenne es jetzt mal trotzdem Verlag, Neon Hope. Ihr steht quasi gerade kurz davor, euren Kickstarter zu launchen. Hallo Dominik.
Hi, ja, also mein Verlag heißt tatsächlich Hopeful Games. Spiel heißt Neon Hope.
Mein Fehler.
Macht ja nichts. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Genau, und wir gehen jetzt demnächst auf Kickstarter mit unserem Spiel. Wir haben ja eine lange Entwicklungshistorie, aber jetzt sind wir endlich kurz davor anzukündigen, wann es endlich soweit ist.
Ja, cool. Aber du bist erstmal nicht alleine, also hier schon, aber grundsätzlich seid ihr ein Dreigespann mittlerweile, so wie ich es... Alle Informationen stammen von eurer Website. Wenn da irgendwas nicht aktuell ist, musst du mich gerne verbessern.
Nee, genau, wir sind zu dritt. Also ich habe ursprünglich das Spiel selber, vielleicht sollten wir einmal ganz kurz sagen, was das Spiel ist.
Genau, das machen wir gleich.
Bevor ich da jetzt,
Genau, ich wollte eigentlich noch gern was zu dir sagen. Mir ist nämlich was aufgefallen. Ich habe nämlich nach dir recherchiert und habe festgestellt, dass du einer dieser Menschen warst, der dafür verantwortlich war, dass wir vor der Pandemie alle sehr lange spazieren gegangen sind mit einem Smartphone in der Hand.
Naja, nicht so wirklich. Worauf du anspielst, ist, dass ich zuvor für die Firma Niantic gearbeitet habe als Community Manager für Pokémon Go unter anderem.
Ja.
Ich habe natürlich nicht das Spiel gemacht.
Ja. Natürlich nicht.
Ich bin da nicht dafür verantwortlich. Ich habe dann nur mich darum gekümmert, dass die Leute, die das dann immer noch gespielt haben, happy sind.
Ja, sehr schön. Ich gehörte auch dazu lange Zeit. Irgendwann wurde es mir dann doch ein bisschen zu viel, als so die dritte, vierte Generation kam. Da hat es mich dann ein bisschen verloren, aber das ist ein bisschen off-topic. Eine Sache muss ich dir dazu noch erzählen, das ist sehr witzig. Ich war 2020 in Japan und bin so durch die Städte gelaufen, unter anderem auch durch Tokio, und sehe dann so eine Traube von Geschäftsleuten an irgend so einem Punkt stehen. Ich denke so, okay, was machen die denn? Machen die Mittagspause? Es ist arschkalt draußen, was soll denn das? Und dann stehen die da und machen gerade einen Pokémon Raid. Und ich musste unfassbar lachen.
Diese Leute gibt es ja in Deutschland auch. Man sieht die nur nicht ganz so häufig. Also in Japan ist das ein noch größeres Phänomen, solche Sachen, wie du jetzt beschreibst. Ich glaube, genau, also diese Communities gibt es ja bis heute, die sich treffen. Ich glaube, man sieht das halt heute noch vor allem, wenn irgendwelche Events sind. Also nicht mehr so zufällig an einem einzelnen Tag, sondern wenn halt am Wochenende oder so größere Events sind oder so, dann glaube ich, wenn man ein Auge darauf hat, merkt man das schon noch, dass es diese Communities und diese Leute gibt, die sich da treffen.
Vermutlich. So, jetzt aber zurück zu dem, warum wir hier sitzen. Wir wollen nämlich über dein Spiel reden. Ich sag jetzt dein Spiel, weil du gerade hier alleine mit mir sitzt, aber ihr seid halt ein Dreigespann, bestehend aus Francesco Grote und Torben Ratzlaff, wo ich sehr überrascht war, als ich gelesen habe, dass Torben dabei ist, weil ich das nicht mitbekommen habe. Und ich kenne Torbens Spiel, Beacon Control, Air Patrol, und bin da sehr großer Fan von. Ich mag das kleine Plättchen-Legespiel wirklich sehr, sehr gerne. Und ich habe dieses Foto gesehen und dachte so, Moment mal, den kennst du irgendwoher. Und dann ist mir halt aufgefallen, wer er ist. Genau, ihr seid zu dritt und ihr habt jetzt die letzten Jahre damit verbracht, ein Spiel zu designen. Möchtest du ein bisschen was zum Spiel sagen, bevor wir
die Frage Ja, ich will einfach nur noch kurz erwähnen, dass wir auch noch eine vierte Person haben, die mit an dem Projekt arbeitet. Richie Anna Harhoff, die ist ja auch Brettspieldesignerin und die hat einige Inhalte für unser Spiel als Gastdesignerin entwickelt.
Okay.
Genau. Aber genau, also vielleicht so, genau, du hattest, um deine Frage zu beantworten, wir haben, also ich glaube, es sind jetzt mittlerweile schon über viereinhalb Jahre her, als ich mit Francesco zusammen angefangen habe, das Spiel zu entwickeln. Ich glaube, wir wollten über die Jahre immer ein Spiel machen. Wir hatten irgendwie immer noch schon mal irgendwie probiert, was zu machen, aber wir hatten, was uns irgendwie fehlte, ist irgendwie so diese Idee, was uns fehlte, ist, was fehlt. Also quasi die Frage, was für ein Spiel braucht es denn jetzt eigentlich? Wo fügen wir nicht einfach nur, also ich finde generell auf dem Brettspielmarkt gibt es ja auch jedes Jahr quasi zu jedem Genre 85 Spiele, die eigentlich relativ ähnlich sind und mich jetzt persönlich dann auch immer so, genau, ich wollte halt irgendwie, wollten irgendwas machen, was man auch irgendwie, ja, was dem Genre des Brettspiels irgendwas hinzufügt, wo wir das Gefühl hatten, das fehlt. Und, und eben genau vor 4,5 Jahren oder so ungefähr, also es ist noch vor der Pandemie gewesen, wir waren jetzt nicht so ein Pandemieprojekt, wie viele Leute ja irgendwie, was dann so kreativ geworden sind. Also damals ist mir einfach klar geworden, dass was mich halt bei, also es gibt ja so Kartenspiele, also Neon Hope ist ja so ein Storytelling-Kartenspiel, sagen wir immer. Mhm. Also und es ist ja stark inspiriert vielleicht von Spielen wie Arkham Horror, das Kartenspiel. Mhm. Das kennen ja vielleicht viele Leute. Und was mir halt, also es gibt ja irgendwie Spiele mit Story, genau, was ich auch ein inspirierendes Spiel bezeichnen würde, wäre vielleicht Time Stories. Mhm. Ich weiß nicht, das. Und was mir persönlich aber oft bei Brettspielen gefehlt hat, ist, und ich will jetzt nicht sagen, dass das besonders diesen Spielen fehlt, weil das sind ja schon eher dann so die besseren Vertreter dieses Bereichs, aber ich glaube, was halt vielen Brettspielen mit Story gefehlt hat, sind halt oft so, dass man sich wirklich mit Geschichten beschäftigt, die irgendwie gesellschaftlich relevant sind. Und nicht nur, also viele Brettspiele, die sind halt so, oh, da ist irgendwie so ein Abenteuer und die Tiefe der Geschichte ist oft so irgendwie, ah, der Typ, der super böse aussah, der ist halt, oh, surprise, super böse und ah, die Orks haben jemanden entführt, jetzt müssen wir den befreien. Also es ist sehr so, auf irgendwelchen Tropes, die man schon hunderte Mal gesehen hat, dienen oft irgendwie eher so als Set-Dressing. Mhm. Weniger als eigentlicher Treiber, das eine tolle Geschichte erzählt. Und das war halt so für uns dann irgendwie, also für mich war das halt so, also das habe ich halt dann Francesco erzählt und da waren wir uns eigentlich einig und die Sache, die für uns dann halt relativ bald klar war, war halt auch so ein bisschen dieses, unser Spiel will sowas machen, also brauchen wir ein Thema, in dem man sowas gut machen kann. Mhm. Und so sind wir halt auch zu diesem Cyberpunk, Near Future, Science Fiction Thema gekommen, das halt, weil man darin ja Geschichten erzählen kann, die relativ gegenwärtig sind, zu denen Leute Bezug haben, die moderne Themen aufgreifen und die auch aus meiner Sicht im Brettspielen halt eher unverbraucht sind. Mhm. Und so haben wir dann halt eben unser Spiel daran auch, also das war so die Initialzündung, wie wir dieses Spiel entwickeln wollten.
Dazu eine Zwischenfrage. Du hast jetzt gesagt, euch fehlte in Spielen quasi so dieser aktuelle Bezug, also aktuelle gesellschaftliche Themen, die aufkommen, vielleicht auch politische Themen, die aufkommen. Ja. Und das war so der Auslöser für euch zu sagen, okay, wir würden gerne die Brettspiellandschaft quasi damit erweitern.
Genau, also wir dachten halt, dass es da einfach einen Raum gibt oder einen Bereich, wo halt einfach es letztlich zu wenig bis gar nichts gibt. Mhm. Also ich habe halt das Gefühl, dass mir jetzt quasi keine Spiele, also wenig Spiele gibt es, die sich irgendwie mit politischen Themen beschäftigen oder die nicht nur als Set-Dressing benutzen, das ist ja oft auch, oder die gesellschaftliche Fragen wirklich stellen. Also oft sind halt Brettspiele so, die benutzen halt irgendwelche Themen, greifen die oft irgendwie auch stereotyp auf und es gibt da Ausnahmen. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie sagen, es gibt sowas gar nicht, aber ich glaube, es wird da halt einfach zu wenig gemacht. Und vor allem genau im Genre der strategischen Kartenspiele oder so gibt es da halt noch weniger. Also ich glaube, viele Spiele, die sowas dann vielleicht auch machen, die sind dann auch sehr mechanikbefreit, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Also die sind dann halt ein Spiel, wo es nur darum geht, diese Geschichte zu erleben, ohne, die lässt sich gar keine spielerischen Mechaniken außer irgendwelchen, vielleicht man trifft irgendwelche Entscheidungen oder löst irgendwelche kleinen Rätsel haben. Aber es stecken oft da, also hinter komplexeren Spielen stecken oft keine komplexen Stories, keine komplexen Welten.
Okay, und nochmal, also ich verstehe total diesen Ansatz zu sagen, okay, wir wollen irgendwie das erweitern, wir wollen irgendwie Geschichten erzählen, die noch keiner erzählt hat. Aber was ist euer persönlicher Hintergrund dafür? Also habt ihr selbst einfach ein unfassbares Interesse an solchen Themen oder habt ihr jemanden dabei, der eventuell auch in dem Bereich eventuell sogar studiert hat oder ähnliches?
Naja, ich habe mich mit dem Thema schon viel beschäftigt. Ich war ja auch davor Journalist, habe also viel über, wie man Storytelling macht und Sachen erzählt. Und das hat mich schon immer auch wie beschäftigt. Mhm. Und vielleicht kommt da ja auch, also ich habe ja früher über Technologien, also über Tech, ich habe ja Tech-Journalismus gemacht letztlich, habe für das Magazin Wired geschrieben. Und ich denke, dass das natürlich ein großer Einfluss darauf ist, über die Themen, über die wir auch erzählen. Also diese, wir wollen ja auch im Prinzip eine, also was ich glaube, was halt auch oft in Science Fiction, der halt oft in Brettspielen gezeigt wird und auch ist ja dieses dunkle, dystopische, Cyberpunk-eske Thema. Mhm. Da gab es ja jetzt auch, gibt es ja auch immer wieder mal Spiele, die da reingehen und wir wollten halt ein Spiel. Und ich glaube halt, das ist halt auch sowas, was mich persönlich bewegt, ist dieses so, wie kann man eine positive Zukunft gestalten, die aber natürlich nicht, ja, nicht so naiv oder verblendet ist, sondern schon ja auch anerkennt, dass es all diese Probleme gibt. Aber wie können wir da irgendwie, die halt echte Probleme zeigt und wir halt damit umgehen müssen und wo es halt auch, also was in vielen Geschichten ja auch oft der Fall ist, ist dieses so, und am Ende gibt es irgendwie so, ja, man gewinnt halt und dann gibt es irgendwie so eine Art Happy End und alle sind irgendwie glücklich. Und ich glaube halt, in einem guten Science Fiction gibt es halt oft auch gar keine gute Lösung. Es gibt halt diese Problematik, mit der es umzugehen gibt und es gibt, man kann dann entscheiden, wie sich was weiterentwickelt oder es gibt da verschiedene Ansätze, also verschiedene Perspektiven und darauf wollen wir halt irgendwie im Spiel eingehen. Also du als Spieler oder Spielerin sollst dann irgendwie zu einem Punkt kommen, wo du was entscheiden musst und es gibt letztlich nicht irgendwie eine gute oder schlechte Entscheidung, sondern es gibt halt zwei verschiedene Entscheidungen, die jeder ihre eigene moralische Dimension hat, die nie ausschließlich gut oder schlecht ist, sondern vielleicht auch viel damit zu tun hat, was du glaubst als Mensch das Richtige ist und die alle irgendwelche Kosten oder Nachteile haben. Und genau in solche, und so wo möchte ich Spieler hinführen. Und dazu kommt halt auch, dass viele Spiele so eine Illusion of Choice haben. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so diese Idee, du entscheidest irgendwas, aber letztlich ist das eh total irrelevant, weil das ist alles schon entschieden. So gehen wir hier, keine Ahnung, gehen wir hier links oder rechts und dann wird man trotzdem von Orks überfallen, egal ob man links oder rechts gegangen ist. So, um es jetzt mal ganz dumm runterzubrechen. Ja?
Ja.
Und deswegen glaube ich, wollen wir halt ein Spiel schaffen, wo halt auch deine Entscheidungen eine hohe Relevanz haben und wo es halt auch viele verschiedene Enden gibt, die nicht nur sich in irgendwie kleinen Details unterscheiden.
Das ist schön, dass du das schon sagst. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wenn du sagst, dass die Entscheidung ein Gewicht haben soll, dann muss es ja mehrere Enden geben. Aber wie ist es denn dann mit dem, also man fragt sich ja bei Brettspielen immer, man kauft es halt und dann spielt man es einmal durch oder spielt man es mehrfach, weil man mehrere Enden sehen will oder verliert euer Spiel quasi den Wiederspielreiz, um auf die Frage einzugehen. Ich würde gleich noch gerne was anderes fragen, aber dazu erstmal.
Ja, also ich glaube, das ist halt, erstmal würde ich mal sagen, nein, aber das ist natürlich ein Spektrum. Mhm. Also letztlich ist unser Spiel, hat es, also wenn es dir nur darum geht, diese Geschichte zu erleben, dann gibt es irgendeine Menge an, wie oft du das spielen kannst, um alle Stränge zu sehen, ja. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal so dreimal oder so, dann hast du ja irgendwie alle großen Story-Stränge gesehen, die man vielleicht spielen kann, vor allem wenn du dich aktiv dafür entscheidest, immer das Gegenteil zu tun von dem, was du noch nicht gemacht hast. Aber dann ist halt die Frage, also wir haben ja ein Spiel geschaffen, was auch eine mechanische, interessante Mechaniken hat aus meiner Sicht. Mhm. Und die dann dir halt eben, ist ja ein unterschiedliches Spielerlebnis immer wieder präsentieren. Also du spielst mit einem anderen Charakter, dadurch spielt sich das anders. Das Spiel hat verschiedenste Elemente der Varianz, wo halt quasi irgendwie Dinge anders laufen. Also wir arbeiten ja immer damit, dass du so Karten im Spiel hast, die du versuchst umzudrehen. Mhm. Und wenn dir das halt gelingt, eine Karte umzudrehen, dann geht halt irgendwie die Geschichte weiter letztlich. Das ist so eine der Kernmechaniken. Und du kannst natürlich viel damit arbeiten, dass Karten auf der Vorderseite gleich sind, aber auf der Rückseite unterschiedlich. Und dadurch halt sich ein Spiel, auch wenn es jetzt vielleicht für die Story nicht relevant war, was da auf der Rückseite ist, aber für das Spiel ist es natürlich super entscheidend und welche strategischen Möglichkeiten du jetzt hast, basierend auf dem, was auf der Rückseite ist. Also so verbindet sich auf einerseits auf der Metaebene dieses, du hast große Entscheidungen, die eine Varianz erschaffen, du hast ganz klein auf der untersten Ebene Varianz im Spiel, dann mit welchem Charakter du das spielst und so weiter. Und deswegen würde ich als jemand, der solche Spiele ja mag und gerne spielt, sagen, das Spiel ist extrem widerspielbar. Mhm. Aber ich verstehe natürlich auf der anderen Seite, dass es Leute gibt, die da vielleicht sagen, es ist irgendwie weniger oft spielbar. Und da würde ich halt dann am Schluss noch irgendwie so als Gedanke mitgeben, dass wir ja alle letztlich die Frage ist, wie oft spielt man ein Spiel letztlich wirklich?
Klar.
Und die Realität ist ja, dass abgesehen von so ein paar, ich meine, das wird dir ja auch so gehen, das geht mir ja auch so, abgesehen von so ein paar Spielen, die ich wirklich sehr, sehr oft spiele, weil das halt meine absoluten Lieblingsspiele sind, spiele ich doch die wenigsten Spiele in meiner Collection mehr als 10-mal.
Das stimmt.
Also eher weniger. Und deswegen würde ich ja sagen, wenn Neon Hope dich irgendwie dazu anregt, das irgendwie 3-mal durchzuspielen, dann hast du ja effektiv das schon 15-mal gespielt. Mhm. Weil du ja so, dann, und damit hat es ja schon aus meiner Sicht einen höheren so Halbwertszeit als die meisten Spiele, die man sich wahrscheinlich so kauft, wenn es nicht dein absolutes Lieblingsspiel ist. Und deswegen glaube ich, dass das an sich ausreichend widerspielbar ist, für, wenn man sich damit vergleicht. Ja.
Das ist natürlich am Ende immer die persönliche Entscheidung. Was stellt man sich vor? Wie oft spielt man es dann? Wie gefällt einem vielleicht auch die Geschichte? Ohne jetzt irgendwie ein Foreshadowing zu betreiben. Das ist ja wieder persönlicher Geschmack, den könnt ihr ja gar nicht für jeden abbilden. Das ist ja, das kann ja auch gar nicht euer Ziel sein, sondern ihr habt ja wahrscheinlich eine Zielgruppe, zu der ich gleich kommen möchte. Aber ich habe noch eine Frage, weil du vorhin gesagt hast, ihr traut euch halt auch politische Themen anzusprechen, die uns jetzt gerade betreffen. Aber halt nicht in einem düsteren, dystopischen Umfeld, sondern halt irgendwie mit diesem, ja, mit dem Hoffnungsschimmer, dass alles vielleicht doch so okay ist oder besser werden kann. Wie, ich will nicht sagen extrem, aber wie deutlich seid ihr dabei? Traut ihr euch was? Oder ist es eher so dieser Unterton, den du so in Videospielen manchmal hast? Ich nenne jetzt mal GTA zum Beispiel. Das ist ja schon sehr deutliche Satire auf den amerikanischen Lebensstil. Das ist schon mit dem Vorschlaghammer, wenn man sich drauf einlässt. Aber es gibt ja auch Spiele, die eine Gesellschaftskritik am Ende mitbringen, die deutlich unterschwelliger ist, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr ein Thema sein muss. Wo würdet ihr euch da so einordnen?
Ich würde halt sagen, dass wir da so ein bisschen, glaube ich, einen Mix haben. Mhm. Also ich glaube halt letztlich, dass wir, was wir halt ganz oft machen, ist dieses auch, dass man halt genau mitlesen muss. Also du kannst ja unser Spiel auf unterschiedliche Arten spielen. Also es gibt ja Leute, die approachen das, die gehen das eher so, sag ich mal, sehr mechanisch an. Mhm. Ja, die erleben auch die Geschichte, aber die nehmen da eher so im großen Rahmen statt. Und dann gibt es halt Leute, die lesen sich gegenseitig jeden Flavortext vor, schauen sich die Karten ganz genau an und überlegen, was das denn jetzt bedeutet im Detail. Und ich glaube, dass wir halt schon oft versuchen, diesen Leuten eine gewisse Tiefe zu geben, dass du halt immer irgendwie so zwischen den Zeilen klingt schon wieder fast schon zu versteckt, ja, aber es ist ja eigentlich einfach da. Klar. Es ist ja nur, wie sehr engaged du, also, aber dass du da halt die Möglichkeit hast, damit zu engagen und mehr über die Welt oder mehr über diese Darstellung dessen, was wir halt zeigen wollen, zu zeigen. Also ich glaube, du möchtest ja jetzt nicht, dass ich irgendwas spoilere. So.
Nö,
also, genau. Aber man kann das schon zum Beispiel, wir haben ja eine Demo veröffentlicht und ich würde sagen, dass es am Ende der Demo so einen Moment gibt, wo du halt irgendwie eine Karte aufdeckst und dann, wenn du darüber nachdenkst, was da auf der Rückseite gezeigt wird, dann hat es irgendwie eine politische Dimension. Aber viele Leute, ich sehe das ja auch in der Praxis, die drehen das um und sagen, ach ja, diese Karte, die Macht, gibt mir jetzt diesen Vorteil. Und das ist alles, die lesen vielleicht auch noch die Überschrift, ordnen das auch nicht tiefer für sich ein und spielen dann einfach weiter. Mhm. Und genau, und dann gibt es aber auf der anderen Ebene natürlich, stellen wir natürlich auf der großen Story-Meta-Ebene, wo wir ja auch irgendeine größere Geschichte erzählen, wird es irgendwelche Momente geben, wo du ja auch mit einer politischen Frage konfrontiert bist? Also letztlich ist ja alles irgendwie politisch, um das es geht. Also es geht ja um irgendwelche gesellschaftlichen Dimensionen. Was bedeutet das letztlich? Oder wer sind diese Leute, mit denen du zu tun hast? Und ich glaube, was uns da halt, genau, was mir halt auch wichtig ist, da dann halt nicht das halt einfach jetzt irgendwie so zu verschleiern oder anzudeuten, sondern ich glaube, wir würden das dann schon dir, wenn es um irgendwas geht, deutlich sagen. Was halt, glaube ich, nicht bedeutet, dass unser Spiel irgendwie schockierend ist oder sowas oder da versucht, irgendwelche Tabubrüche oder sowas zu machen. Ich glaube eher das Gegenteil. Ich glaube, es geht eher darum, dich halt anzuregen, darüber nachzudenken, was denn das eigentlich wirklich bedeutet und das halt in einen entsprechenden Kontext zu setzen.
Das heißt, eure Zielgruppe sind halt wahrscheinlich auch Menschen, die, also ich weiß, zur Komplexität kommen wir gleich und zur Mechanik, aber so grundsätzlich hört sich das für mich so an, dass man natürlich dieses Spielsystem auch zu Lehrzwecken nutzen könnte. Also dass man sagen kann, diese Entscheidung, die du gerade triffst, die triffst du aus den und den Gründen, weil du so aufgewachsen bist, weil du vielleicht einer nicht marginalisierten Gruppe angehört, ohne das politisch jetzt komplett aufzuladen. Würdest du dem zustimmen oder würdest du eher sagen, nee, wirklich nur auf spielerischer Ebene?
Ich weiß nicht, zu Lehrzwecken finde ich ein bisschen persönlich drüber. Das würde ich mir halt, diesen Anspruch würde ich mir halt jetzt nicht aufsetzen. Ich würde es halt eher sehen, dass ich dich als Autor dazu anregen möchte, darüber nachzudenken, was das halt für eine Gesellschaft bedeutet oder wie halt, keine Ahnung, um jetzt mal ein abstrakteres Beispiel zu wählen, welchen Einfluss große Tech-Firmen auf unsere Gesellschaft haben könnten oder haben bereits. Letztlich sind das ja alles Metaphern für unsere Gesellschaft. Klar. Also wir leben ja in einer Zeit, in der, also ich glaube, was halt das Spiel halt versucht, sind halt auch so aktuelle Themen aufzugreifen. Wir leben ja in einer Zeit, in der halt irgendwie Facebook jetzt entscheidet, Content im Social Media nicht mehr zu moderieren, Elon Musk seine Social Media Plattform dafür als reichster Mann der Welt seine Social Media Plattform damit benutzt, Wahlen zu beeinflussen. Und ich glaube, solche Themen, das sind halt so Themen, mit denen sich Neon Hope irgendwie beschäftigt. Ja, also wo so, und es versucht halt sehr gegenwärtig zu sein und nicht so wie, und das ist ja oft in diesem, das ist mein Gefühl oft, der Science Fiction, der Cyberpunk in, also wenn man so klassische Cyberpunk-Geschichten sich anschaut, dann sind die so halt aus den 70ern gedacht.
Ja? Das stimmt, ja.
Die haben manchmal moderne Elemente, aber letztlich fragt sich da niemand, wie nutzen große Tech-Unternehmen, die die Welt unterjocht haben, Social Media und was bedeutet irgendwie, keine Ahnung, es sind halt oft so Zukunftsvisionen, die aus den 70ern entstanden sind und damals ja auch hochgradig aktuell waren, klar, die aber nicht von heute weitergedacht werden. Und ich glaube, das ist halt sowas, was wir halt dann versuchen. So. Und dadurch, glaube ich, hoffen wir halt auch, interessante Themen zu haben, die gegenwärtig sind, die für die Leute sich interessieren.
Also insgesamt hört sich das, also jetzt rein vom Thema her, super spannend an. Auch den Ansatz, den ihr wählt, finde ich super spannend. Was mich natürlich jetzt umtreibt und wahrscheinlich auch jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, ist die Frage, was steckt mechanisch drin? Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
Klar, also bei Neon Hope, ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, ist grundsätzlich die Idee, dass man halt so die Welt aus Karten auf dem Tisch aufbaut. Also man hat dann halt die Orte oder die Personen, die mit denen man interagieren kann, die werden halt ausgelegt, die zeigen halt im Prinzip so eine Art Szenerie. Du bist dann im Ort, zum Beispiel jetzt in der allerersten Episode, im allerersten Akt bist du in so einem Elektroclub in Berlin und dann liegt halt in der Mitte der Elektroclub und außen dran liegen so Karten, die dort sind, die Barkeeperin, die Tanzfläche. Und du kannst dann mit diesen Karten halt interagieren letztlich. Und dann macht man halt vielleicht, ist ein guter Vergleich, ähnlich wie in so einer Art Rollenspiel, macht man halt so eine Art Skill-Test, ob man erfolgreich mit dieser Karte interagiert hat. Und wenn man, also du kannst dann halt, keine Ahnung, die Tanzfläche ermitteln, also bist, oder du kannst dir Hilfe holen an der Bar, so. Und dafür benutzt, und Aber statt dass man das halt mit Würfeln macht, nutzt das Spiel so ein System, dass wir das den Grid nennen. Mhm. Und der Grid sind es so Tokens, die auf dem Tisch liegen, die man dann halt nach und nach aufdeckt und diese Proben modifiziert. Und dadurch ist es so ein bisschen so wie so ein Würfel, der sich erinnert. Und man kann dann halt basierend darauf sehen, welche Tokens sind schon aufgedeckt, und dann halt entsprechend seine Strategie anpassen. Ja, also wie schwierig wird es jetzt, wenn ich was mache, basierend auf dem, was ich schon aufgedeckt habe. Genau. Und aber 3 von diesen Tokens, die werden immer so zur Seite gelegt, und die sind dann halt erstmal nicht dabei. Mhm. Das heißt, man kann dann nie so 100% vorausahnen, was jetzt die nächste Token ist, den man aufdeckt.
Okay.
Und
das heißt, die Token sind von beiden Seiten unterschiedlich? Oder hast du welche dabei?
Ja, klar. Also die Tokens sind einfach quasi auf der einen Seite haben die halt so einfach ein Muster. Hier bei uns ist das jetzt hier so Nullen und Einsen, wie bei Sven, das so ein bisschen digitales und so. Und auf der Rückseite sind dann halt so Zahlen.
Ah, okay.
Und die also so hier zum Beispiel jetzt auf diesem Beispiel eine -2 und eine -1. Und dann gibt es halt noch so ein paar besondere Tokens, die irgendwelche besonderen Effekte im Spiel auslösen. Das, genau. Also zum Beispiel, wir haben jetzt hier den Totenschädel. Mhm. Und der Totenschädel, der aktiviert dann Gegner im Spiel. Also anstatt, dass wie in vielen anderen Spielen Gegner irgendwie am Ende der Runde was machen oder so, machen Gegner halt in unserem Spiel was, wenn du den Totenschädel aufdeckst. Mhm. Und sind dadurch halt auch so ein bisschen dynamisch und reagieren auf das, was du machst.
Okay, aber es ist am Ende halt auch, also je nachdem, wie viele Tokens dann schon offen sind, kann man sich dann ja auch am Ende ausrechnen, wie viele Totenköpfe noch drin sein müssten in etwa und wie wahrscheinlich es ist.
Genau, also es gibt nur 3 normale Totenköpfe und dann gibt es so einen besonders schlimmen Totenkopf, den Epic Fail.
Sehr schön.
Genau, und wenn man die halt dann zum Beispiel aufgedeckt hat, dann weiß man, dass Gegner jetzt erstmal nichts machen und das kann dann natürlich auch in die Strategie mit einbeziehen. Du weißt, was weiß ich, Gegner bewegen sich jetzt nicht oder ich kann jetzt hier an dem Ort was machen, ohne dass Gegner mich angreifen. Ja. Aber dann möchte ich, was weiß ich, nach 3 Aktionen weiß ich, resettet das, also muss ich mich irgendwie bis dahin auch wegbewegen oder so. Mhm. Also solche Gedanken. Genau. Und das klingt ja jetzt noch alles relativ langweilig quasi fast, würde ich ja sagen. So, und jetzt kommt halt, genau, weil aktuell ist ja nur so, du machst halt irgendwelche Proben, deckst halt Tokens auf, ob du die schaffst, letztlich. Und der interessante Teil kommt halt dadurch, dass du hast im Prinzip so Aktionskarten auf der Hand und die setzt du dann halt ein, um deine Aktion zu verbessern und die haben halt dann irgendwelche Spezialfähigkeiten. Und da kommt eigentlich dann halt quasi dieses Interessante rein, also welche Karte spiele ich wann, welche Special Abilities werden dadurch ausgelöst und genau, und dann hat das halt so eine Dynamik, dass du halt, dein Charakter hat halt 8 Aktionskarten und wenn du die alle runtergespielt hast, dann senkst du deine Ausdauer um 1, also du startest mit 8 Ausdauer, dann hast du 7 Ausdauer und dann nimmst du eben so viele Karten wieder auf die Hand, also 7.
Okay, also es ist kein klassisches Deckbau, sondern eher vorgefertigt Aktionskarten, die jeder Charakter hat?
Nee, oder? Jeder Charakter hat seine eigenen 8 Aktionskarten. Mhm. Also es gibt dann auch es gibt dann quasi noch so Regeln, wie du auch deinen Charakter irgendwie so customizen kannst. Okay. Aber das Spiel ist grundsätzlich halt so gedacht, dass man das einfach so, man spielt den Charakter so, wie man ihn hat. Das ist dann eher so wenn du das dann schon zweimal durchgespielt hast und du nochmal was Neues sehen willst, dann kannst du ja irgendwie anfangen, deinen Charakter zu customizen, irgendwas Neues auszuprobieren. Das ist eher so gedacht, ja. Genau. Und so bewegt man sich halt zwischen diesen Karten hin und her, hat dann so einen Charakter-Standy, ja, und bewegt den dann halt zwischen den einzelnen Karten hin und her und interagiert mit denen. Und dann kann man halt Karten ermitteln, um sie umzudrehen, um eben zu erfahren, was auf der Rückseite ist. Man kann die Aktion Get Support machen, damit holt man sich quasi so positive Tokens zu sich, die man dann einsetzen kann für sich und andere Spieler oder Spielerinnen. Und dann gibt es halt Hack. Und mit Hack kann man so kleine lila Cubes legen. Und wenn man die halt auf bestimmte Karten legt, dann verhindern die halt negative Effekte. Und die verhindern dann halt auch so, da gibt es dann so ein Deck am Ende der Runde, da musst du immer so Karten ziehen und da können dann halt auch so Gefahren rauskommen. Die heißen States und die muss man dann halt, also die heißen Status im Deutschen, sorry. Genau, die kann man dann halt zum Beispiel hacken. Also das repräsentiert dann irgendwie eine Überwachungskamera, die du zum Beispiel irgendwie hackst oder andere Sachen. Genau, und dann gibt es halt noch Fight und damit kann man halt gegen Gegner kämpfen. Und genau, und Gegner haben halt so ein bisschen so dieses Dynamische, also sie sind nicht so ein bisschen so Plotstopper, wie man das ja in anderen Spielen oft kennt, dass die kommen und dann musst du die irgendwie wegmachen und die sind, sondern die sind oft so, ja, also die, wenn du die angreifst, dann ziehen sich die vielleicht auch automatisch zurück und dann sind die erstmal aus dem Spiel. Du kannst aber auch versuchen, die zu besiegen, aber du kannst auch einfach weglaufen vor denen. Also wir versuchen da so ein bisschen so, dir so verschiedene Optionen zu geben, je nachdem, in welcher Situation du gerade bist und was für dich relevant ist. Und auch, das so ein bisschen unberechenbar zu machen. Also es ist unklar, wann der Gegner agiert. Gleichzeitig ist es aber auch unklar, ob der Gegner sich zurückzieht, wenn du ihn jetzt angreifst. Also auch das kann ja irgendwie, du willst ihn jetzt besiegen, aber der Gegner zieht sich dann nach deinem ersten Attack sofort zurück, dann musst du halt da dynamisch darauf reagieren. Mhm. So. Genau.
Also für mich hört sich das, also so vom Mix her, habe ich sofort die Assoziation, die ihr auch auf eurer Website ein bisschen nennt, nämlich Arkham Horror, das Kartenspiel. So vor allem mit diesen Karten, die ich umdrehen möchte, die ich ausermitteln möchte in dem Sinne. Aber ihr habt halt keinen Deckbau mit drin, wie du gerade gesagt hast. Also klar, man kann ein bisschen personalisieren, aber es ist halt kein klassisches, keine Ahnung, 30-Karten-Deck, was man dann runterspielt, sondern man hat eher diese Ausdauermechanik, dass man weniger Karten zurückbekommt. Und wenn die Ausdauer weg ist, dann kann ich keine Aktion mehr machen oder bin ich dann komplett raus?
Wenn du keine Ausdauer mehr hast, dann verliert man das Spiel, in Anführungszeichen. Mhm. Also das Spiel geht immer weiter, egal ob man gewinnt oder verliert, geht es quasi, die Geschichte geht weiter. Okay. Das verändert halt dann die Geschichte und man spielt dann halt die nächste Episode trotzdem, genau. Aber es hat dann halt einen anderen Ausgang, keine Ahnung. Man wurde dann halt erwischt oder konnte es nicht erreichen, was man erreichen wollte. Und das verändert halt die Geschichte.
Das heißt, man hat mit einem Tod eines Charakters oder das, ich nenne es jetzt mal, das Ausdauerverlieren eines Charakters keinen Plotstopper, der sagt, okay, fangen das Ganze nochmal von vorne an, sondern es geht automatisch weiter, egal was passiert.
Genau, das war uns total wichtig. Also wir bestrafen Spieler und Spielerinnen auch nicht dafür, also was es halt oft ja auch in solchen Spielen gibt, dann geht's weiter, aber eigentlich, wenn dir das halt irgendwie regelmäßig passiert, dann wird's immer noch schwieriger und dann wirst immer dafür bestraft. Sowas wollen wir halt auch nicht, sondern es verändern sich halt dann Dinge, die jetzt nicht unbedingt einfach nur schlecht sind, sondern halt anders in dem Sinne. Also das Spiel gibt halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel nenne, also wenn du jetzt zum Beispiel halt irgendwie zu schlecht spielst, dann wirst du irgendwann gefangen genommen und dann musst du einen Ausbruch spielen. Und den spielst du natürlich nicht, wenn du immer gewonnen hast.
Klar.
Und der ist dir dann gar nicht, der steht dir dann quasi gar nicht zur Verfügung, wenn du zu viel gut gespielt hast. Dann siehst du den nie.
Macht Sinn, ja.
Ja.
So wie es uns allen geht, dass wir wahrscheinlich alle niemals im Gefängnis sitzen werden, weil wir halt entweder nichts Böses tun oder nicht erwischt werden. Das kommt so ein bisschen drauf an. Aber spannend. Also das heißt im Grunde, die Geschichte geht immer weiter. Die Protagonisten sind halt wirklich nur Protagonisten in einer laufenden Story und sie haben zwar Einfluss auf das, was passiert und wie es passiert, aber es ist halt wie im echten Leben. Die Zeit geht halt quasi weiter.
Ja, was wir halt auch nicht wollten, ist halt dieses, du hast die Mission nicht geschafft, jetzt musst du sie nochmal machen und so. Also ich finde das halt eine super schlimme Mechanik in Brettspielen, die einfach überhaupt keinen Spaß macht. Also ich verstehe halt nicht, warum man das so konsequent in vielen Spielen macht, weil ich habe immer das Gefühl, Leute wollen das nicht. Also Leute finden das, und Leute, die ja das nochmal spielen wollen, können das ja sowieso machen.
Ja.
Also ich finde es halt total wichtig, dass man immer weiterspielen kann, und das war, glaube ich, halt uns auch generell so ein bisschen ein Anliegen bei unserem Spiel. Also es gibt ja viele solche, du hattest ja auch diese Beispiele genannt, Arkham Horror, das Kartenspiel, ich würde jetzt mal noch ein paar andere nehmen.
Klar.
Herr der Ringe, das Kartenspiel.
Netrunner?
Ja, vielleicht. Das ist ja jetzt kein kooperatives Spiel. Ich hätte noch Earthbound Rangers vielleicht genannt.
Okay,
und
ja,
letztlich haben diese Spiele halt, die sind oft, also ich liebe diese Spiele ja auch, ja. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Aber mir ist halt auch klar, dass die halt nicht so zugänglich oft sind. Durch viele so Sonderregeln, die dann oft haben. Klar. Oder auch dieses Deckbau zum Beispiel, über das wir uns ja schon unterhalten haben, dass wenn du halt das Spiel nur spielen kannst, wenn du ein Deck gebaut hast, und dann eben auch sehr komplexe Regeln. Dann kommt irgendwie vielleicht noch dieses dazu, dass du super dafür hart bestraft wirst, dafür nicht gut zu spielen. Also wie gesagt, das ist jetzt je nach Spiel sehr unterschiedlich. Das ist jetzt zum Beispiel in Earthbound Rangers nicht so ausgeprägt, glaube ich. Aber genau, und das wollen wir halt eben nicht machen. Wir wollen halt ein Spiel machen, das sehr zugänglich ist und lieber dann sagen, ja klar, hat unser Spiel auch irgendwie hier einen hohen Schwierigkeitsgrad, den kannst du auch spielen, wenn du irgendwie ein lieber anstrengende, also es gibt ja auch Leute, die wollen das ja letztlich. Mhm. Also Leute, die, ich gehöre da ja auch dazu, zu einem gewissen Grad möchte ich ja auch, dass das Spiel mich herausfordert. Aber wir wollen halt, dass das erstmal auf einem niedrigen Grad beginnt und dann du die Schwierigkeit gerade auch erstmal erhöhen musst, damit du vielleicht zu so einem Punkt kommst, wo, keine Ahnung, ein Spiel wie Arkham Horror das Kartenspiel schon auf normal dich irgendwie damit traktiert. Mhm.
Das bedeutet, dass man die Schwierigkeit auch nochmal anpassen kann, individuell?
Genau, also wir machen halt zwei Sachen. Du kannst halt entweder den Schwierigkeitsgrad anpassen, das ist so, da gibt es dann halt normal, schwer und hoffnungslos als Schwierigkeitsgrad.
Sehr thematisch.
Ja. Und im Prinzip führt es dazu halt, dass man halt im Spiel diese Karten, die du halt ziehst, am Ende der Runde zieht man ja immer so negative Karten, die irgendwie im Spiel was machen. Das ist so eine Mechanik, die ja alle diese Spiele auch so ein bisschen vereinen. Und dass du halt einfach mehr und schlimmere von diesen Karten ziehst letztlich. Mhm. So. Und dann hast du halt den anderen, das ist so der, du kannst entweder im Story-Mode oder im Challenge-Mode spielen. Also das ist nochmal unabhängig von deinem Schwierigkeitsgrad. Und das führt halt letztlich dazu, dass das eine halt sehr hohen Druck aufbaut bei dir, wo halt das, was halt viele dieser Spiele von Haus aus machen, dieses so, jede Aktion, die du machst, die muss irgendwie sitzen, weil wenn nicht, dann irgendwie hast du nicht genug Zeit oder das Spiel bestraft dich sofort irgendwie, wenn du den Gegner nicht wegmachst, dann wird sofort wieder einer aufgedeckt, weil, also keine Ahnung, das Spiel setzt dich da halt unter einen hohen Druck. Und damit dieses Erlebnis trotzdem zur Verfügung ist für die Leute, die das eben wollen, also ich persönlich spiele auch zum Beispiel im Challenge-Mode, ja, ja, weil ich ja viel solche Spiele spiele, ja, und ich möchte das ja auch, dass das Spiel mich herausfordert. Aber wir wollen dir halt eben die Möglichkeit geben, dass das nicht so ist. Also dass du halt auch eine Herausforderung hast, die gut ist, aber die dich halt nicht gnadenlos unter Druck setzt. Mhm.
Genau, da komme ich zur nächsten Frage eigentlich schon, nämlich, es klingt eigentlich schon an, Zielgruppe ist also eher jetzt nicht die Expertenspieler natürlich, die sich vielleicht an Arkham Horror das Kartenspiel rantrauen, sondern schon eine zugängliche Möglichkeit zu haben. Wen wollt ihr erreichen? Also was ist euer Ziel? Wen wollt ihr am Ende an eurem Tisch sitzen haben?
Also im besten Fall ja beide. Ja. Mhm. Also ich stelle mir das irgendwie so vor. Neon Hope ist das Spiel, was, wenn du irgendwie, du bist so jemand, der sagt, ja, ich spiele total gerne Arkham Horror, das Kartenspiel, und baue da auch total gerne Decks und das ist mein Ding. Mhm. Aber meinen Freunden ist das immer zu viel und deswegen können wir nie Arkham Horror, das Kartenspiel spielen.
Okay.
Und mit denen spielst du dann Neon Hope. Mhm. Und die haben ja auch Bock auf sowas, ja. Also ich kenne genug so Leute, die so, die finden halt irgendwie an sich die Idee, Arkham Horror, das Kartenspiel zu spielen, extrem geil.
Ja.
Aber wenn du, die Realität ist halt irgendwie, für die ist das extrem schwierig, überhaupt ein Deck zu bauen, überhaupt ein vernünftiges Deck zu bauen, dann damit Spaß zu haben, dass dieses Deck funktioniert und einfach diese Voraussetzungen, die das Spiel letztlich ansetzt. So, was du alles tun musst, damit du hier irgendwie teilnehmen kannst. Und auch die Regeln sind ja oft nicht so straightforward. Mhm. Also, genau, und ich glaube, dass das manchmal auch was Gutes ist letztlich, weil ja viele dieser, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Regeln auf eine bestimmte Art komplex sind, dann fügt es natürlich vielleicht für irgendeine bestimmte Typ von Deck, die jemand bauen will, eine bestimmte interessante Komplexität hinzu. Aber es macht das Spiel halt unzugänglicher letztlich. Mhm. Und wir wollen halt eben genau da sein, dass halt viele dieser, also wir wollen halt möglichst zugänglich auch, wir wollen das die möglichst zugänglichste Version von so einem Spiel sein. Mhm. Und die aber trotzdem noch interessant ist für Leute, die das eben auf einem Expertenlevel auch spielen wollen. Also deswegen wollen wir ja auch, darüber haben wir ja gerade mit diesen Schwierigkeitsgraden zum Beispiel geredet. Oder deswegen bieten wir dir an, dass du deinen Charakter customized. Aber es ist halt irgendwie erstmal nicht vorgesehen, dass du das irgendwie sofort machst.
Mhm. Ja. Gut.
Erstmal danke für die Ausführungen. Ich finde, es klingt sehr, sehr spannend. Ich habe noch, also ich habe wirklich noch zwei große Themen, die wir noch so ein bisschen besprechen wollen. Nämlich einerseits, ich habe es am Anfang komplett vergessen. Es steht auf meinem Zettel, aber ich habe es natürlich vergessen. Denn wir haben uns letztes Jahr in Bremen das erste Mal so richtig getroffen und unterhalten. Und ich weiß aber, dass ihr schon seit, ich glaube, seitdem ich hier im Café arbeite, also seit 2022 regelmäßig beim Prototypentag seid, mit eurem Prototypen damals noch, also mit den Anfängen.
Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ab wann, aber es war so kurz nach der Pandemie im Prinzip.
Genau. Also wenn man den Plakaten hier im Café trauen kann, dann ist es 2022.
Ja, dann habe ich das wohl irgendwann mal nachgeschaut.
Genau, und ich hätte noch ein paar Fragen genau dazu. Wir haben nämlich bislang noch gar keine Gäste gehabt, die so viel Prototypentesting alleine gemacht haben. Und ihr seid ja, ich glaube, wenn ich sonntags gearbeitet habe, wart ihr in der Regel da.
Irgendjemand von euch. Ich war zu jedem Prototypentag seit diesem Datum, das wir jetzt nicht genau wissen.
Ja, sehr schön.
Genau, also so war es. Also ich kann dieses Event ja auch nur jedem empfehlen, aus beiden Richtungen. Also vielleicht nochmal,
genau.
Also was das ist.
Möchtest du, soll ich?
Du darfst gerne, du kennst dich ja hier aus.
Genau, also der Prototypentag ist ein wiederkehrendes Event hier im Würfel und Zucker in Hamburg. Und es gibt die Möglichkeit, quasi euch als Spieleautoren bei uns im Laden einen Tisch zu reservieren und dort dann eure Prototypen vorzustellen. Das findet jeden dritten Sonntag im Monat statt. Und das Besondere ist, dass die Leute, die bei euch spielen, bezahlen bei uns keinen Eintritt. Das heißt, es wird keine Spielegebühr fällig, sondern sie helfen euch, das Spiel mitzuentwickeln und geben euch Feedback, hoffentlich, dazu komme ich gleich, wie die Feedback-Kultur bei uns im Café ist. Und dafür bezahlen die halt keinen Eintritt, wenn sie halt wirklich nur Prototypen spielen. Wir haben regen Zulauf eigentlich immer, vor allem wenn es draußen echt schlechtes Wetter ist, dann rennen uns die Leute die Bude ein.
Also wenn nicht irgendwas Besonderes los ist, ist halt jeder Tisch voll und das ist krass. Also man sollte dann schon, wenn man da Bock hat, um 16 Uhr pünktlich kommen, sonst kriegt man keinen Platz mehr und kann nicht mitspielen. Das ist schon krass.
Genau. Ja, und Dominik oder Nierenhaupt, das Projekt jetzt als solches, ist halt wirklich seit 2022, wie du gerade schon gesagt hast, jeden Sonntag.
Werdet ihr auch in Zukunft jeden Sonntag, also genau, es ist nicht das Event findet nicht jeden Sonntag statt,
Nein.
Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, sondern es findet immer am dritten Sonntag im Monat statt.
Genau, richtig. Genau.
Und wenn ihr also Neon Hope ausprobieren wollt, dann ist das der perfekte Ort. Oder wenn ihr Sachen ausprobieren wollt, die wir noch nicht gezeigt haben, dann auch.
Oha, oder jetzt wird hier Foreshadowing betrieben.
Ja, ist doch immer. Also ist ja nichts. Genau, und dann gibt es natürlich noch ganz viele tolle andere Spiele von anderen tollen Autoren oder Autorinnen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizukommen und sich das anzuschauen, was da gezeigt wird.
Ja, das auf jeden Fall. Ja,
jetzt schon die Brettspiele von morgen spielen.
Schöner Slogan. Sollten wir mal irgendwo aufschreien. Sehr schön. Aber zurück zur Frage, wir haben uns in Bremen gesehen und da hast du ja auch Prototypen, da hast du den ja auch mitgehabt und testen lassen, richtig? Ja. Genau, und dann wart ihr dieses Jahr noch in Essen, Berlin wart ihr...
War noch auf der BerlinCon, also ich meine, wir waren, ja, ich glaube, das war es schon auch im Großen. Ich war halt noch auf so kleineren Hamburger Events, also ich war auf dem... Oh, wie heißt es denn? Da gibt es so ein ganz großes Rollenspiel-Event.
Nordcon.
Ja, genau, die Nordcon. Genau. Und dann gibt es ja noch Brett Hamburg.
Genau, die Brett. Auf der Polaris wart ihr nicht, weil die ja gleichzeitig mit der Brett war.
Ja, das ist auch sehr teuer teilzunehmen. Also
ja,
das konnten wir uns nicht leisten.
Das ist verständlich. Dazu habe ich gleich auch noch ein paar Fragen, wie das so mit den finanziellen Ausgaben aussieht. Aber da musst du nicht ins Detail gehen natürlich.
Das ist ja jetzt kein Geheimnis in dem Sinne.
Genau.
Ja.
Aber ihr habt schon alle Möglichkeiten genutzt, um es testen zu lassen, um es auch einer möglichst breiten Gruppe von Menschen zur Verfügung zu stellen.
Ja, also ich glaube nicht, dass man noch viel mehr machen kann. Also wir haben natürlich auch, wir haben ja jetzt auch eine Demo online auf Tabletop Simulator oder zum Print and Play.
Mhm.
Und genau, und das ist auch, wenn dann da das Spiel, kann man natürlich auch noch Feedback geben. Genau, aber grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit dem, wie unser Spiel jetzt ist. Also das ist mechanisch im Prinzip fertig.
Mhm.
Und was wir jetzt noch machen, ist im Prinzip mehr Inhalte. Also wenn ich da sage, was man da dann spielen kann, sind halt irgendwelche Episoden, die noch nicht final sind, ja, wo wir halt, also gibt ja noch bestimmte Episoden, die sind dann noch in einem Alpha-Status und werden noch überarbeitet und angepasst oder neue Charaktere, also genau.
Und wie war das für euch? Ihr seid, ich versetze mich mal ins Jahr 2022 zurück, du bist das erste Mal hier mit deinem Prototypen. Wie hat es sich entwickelt? Also ist die Grundidee gleich geblieben? Hat sich sehr, sehr viel geändert?
Also als wir hier ankamen, ich glaube, da war das Spiel halt schon relativ stabil. Also es ist, die Realität ist halt irgendwie beim Spieleentwickeln generell, und das trifft auf jeden Fall auf Neon Hope zu, dass wir halt unser Spiel wirklich unzählige Male komplett neu gebaut haben. Also die erste Version von Neon Hope ist halt ein völlig anderes Spiel, das überhaupt nicht funktioniert, und du musstest das halt, also, aber es gibt halt so bestimmte Ideen, die haben es bis heute überdauert, weil das ja auch so Ideen waren, die wir machen wollten. Also ich hatte das ja schon so ein bisschen gesagt, dass wir ein Spiel machen wollten, das zugänglich ist. Und einer der Sachen, die für uns halt von Anfang an klar war, war dieses so, wir müssen das irgendwie für Spieler und Spielerinnen reduzieren, dass man Decks baut. Mhm. Und deswegen hatten wir halt immer so diese Idee, vielleicht auch ein bisschen inspiriert durch Gloomhaven, dass man so Aktionskarten irgendwie auf der Hand hat, ja, mit denen man irgendwie spielt, die bestimmte vielleicht auch multiple einsetzbar sind oder so. Das ist ja jetzt ein bisschen so. Und das war halt so eine Kernidee, die ja noch heute im Spiel erhalten ist. Die hat sich halt massivst verändert im Lauf der Iterationen, wie das genau funktioniert und wie das... Irgendwann war das so, dass man die Karten ins Spiel gebracht hat und die dann im Spiel geblieben sind und du wirklich so Karten ausgespielt hast oder mit denen auf Sachen im Spiel reagiert hast. Und jetzt sind es ja so sehr einheitlich gestaltete Aktionskarten, die aber sehr unterschiedliche Effekte dann haben, wenn man, also ist jetzt vielleicht schwierig zu erklären hier, aber was ich damit sagen will, ist, dass halt sich sehr verändert hat. Und auch generell die zweite Sache für uns war, die wir halt von Anfang an hatten, war dieses, dass man so Karten hat und dass, wenn man die halt, dass man die halt umdrehen kann. Mhm. Also das ist halt auch was wir relativ früh eingeführt haben. Mhm. Und das sind so Kernideen, die es bis heute geschafft haben. Und ich glaube, als wir dann halt angefangen haben, hier im Würfel und Zucker zu testen, waren halt viele dieser Kernideen schon irgendwie vorhanden. Also die waren dann auch schon in dieser ähnlich vorhanden, wie das jetzt irgendwie aussieht. Aber was wir da dann ganz viel gemacht haben, war halt so dieses, wie funktioniert das jetzt alles im Detail? Wie ist das genau Balancing? Also hat man jetzt irgendwie 8 oder 10 Karten auf der Hand? Was ist besser? Was passiert jetzt irgendwie? Wie funktioniert das genau, wenn man seine Karten irgendwie abwirft? Wie funktioniert das? Wie aktivieren sich Gegner genau, wenn man irgendwie einen Schädel aufdeckt? Was sind da die genauen Regeln? So, solche Ideen. Genau, ich glaube, das war auch so eine Uridee des Spiels, dass wenn man so einen Schädel zieht, dass dann sich Gegner aktivieren. Mhm. Aber das war halt unglaublich schwierig für uns, diese Version zu finden, die es jetzt ist. Also so, es gibt da so viele Iterationen davon. So irgendwie, was das genau macht, wie Gegner sich genau verhalten, bis wir das gefunden haben. Weil wir wollten ja auch Gegner, die irgendwie, gegen die man flexibel vorgehen kann, die nicht eben so, die kommen und dann musst du die halt wegfighten, sondern wir wollten halt Gegner, die irgendwie dynamisch irgendwas Interessantes machen im Spiel und die Situation verändern. Ja, und dann ganz viel halt auch dieses so, die Entwicklung der einzelnen Charaktere und was machen die und wie funktionieren denen ihre Karten und wie ist das Balancing. Also bis heute, bis jetzt haben wir ja im Prinzip, testen wir jede Woche, jedes Mal noch das Balancing vom Spiel. Und was wir halt auch ganz viel gemacht haben damals, als wir angefangen hatten, da gab es dann halt irgendwie eine Episode und heute gibt es halt irgendwie 5, 6 Episoden, die wir gemacht haben. Und halt auch die, wenn dann dein System halt irgendwie steht, damit dann halt neue Dinge zu machen, indem man neue Episoden halt entwickelt. Ich glaube, solche Sachen haben wir halt auch viel gemacht. Eine neue Episode mit irgendeinem Twist, so.
Ja. Das heißt, bei den Episoden ist so ein bisschen der Himmel die Grenze, oder?
Nee, ich würde eher sagen nicht, weil wir wollen ja ein Spiel machen. Also das ist ja auch wieder so dieses so. Ich glaube, genau, man hat dann ganz, ganz viele Ideen.
Genau,
oder man will dann irgendwas machen und das ist irgendwie möglich im System. Mhm. Aber ganz oft machen wir es halt nicht. Mhm. So, oder ein Szenario in der ersten Iteration macht es halt drei Dinge und heute macht es halt noch eine dieser drei Sachen. So, weil wir wollen halt auch wirklich nicht, dass das halt einfach zu viel ist. Ich glaube, es ist halt oft so, wenn du dann so, also ich glaube, wir nehmen halt, wir müssen uns wirklich so zusammenreißen, dass man halt sagt, das war halt mir auch immer wichtig, dass wir wirklich nur so eine Mechanik im Spiel nehmen und die so ein bisschen hochdrehen oder was mit der halt machen. Also, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel so eine Mechanik, das hatte ich ja vorhin so kurz erwähnt, dass man so Support-Marker sammelt. Das sind dann, die liegen manchmal auf irgendwelchen Karten und dann kannst du die halt einsetzen, um die Proben von anderen Leuten zu verbessern. Und natürlich gibt es dann halt ein Szenario, das ist halt das Support-Marken-Szenario, wo du halt irgendwie mit diesen Support-Markern irgendwas machst, was du halt normalerweise nicht machst. Und das reicht dann aber ja auch schon für dieses Abenteuer in dem Sinne. Also so, das ist halt das, was man da halt macht. Und so, glaube ich, und es gibt halt ein Szenario, da wird halt viel mit Gegnern gearbeitet. Und da wird halt versucht, was Interessantes draus zu machen. Und genau, und wir versuchen aber halt immer wieder dann, das nicht zu überwältigend zu machen, weil wir wollen ja auf eine gewisse Weise zugänglich sein.
Ja, das klingt als schöner Mittelweg. Also so dieses einerseits eine gewisse Komplexität aufbauen wollen, aber halt wir nehmen nur eine Mechanik aus diesem gesamten Spiel, drehen das für dieses Szenario ein bisschen hoch. Klingt natürlich auch spannend, weil man vielleicht auch nochmal überrascht wird, weil man ja noch nicht weiß, okay, mit den Support-Markern arbeite ich eigentlich die ganze Zeit X, aber jetzt haben wir auf einmal ein Szenario, wo du nach Y arbeiten musst, was ja solche Story-Spiele auch dann erst richtig gut machen,
wenn sie variabel sind. Ich habe mir halt viel Mühe gegeben, das auch so ein bisschen so aufzubauen. Also du lernst halt nach und nach diese Mechaniken kennen und erst dann werden die halt irgendwie nochmal so ein bisschen aufgemacht. So, ja.
Aber wie ist das, du sagst jetzt, also klar, ich höre schon raus, da steckt unfassbar viel Arbeit drin. Also auch unfassbar viel Überlegung von euch und auch vielleicht die Bremse mal reinzulegen und zu sagen, okay, wir übertreiben es jetzt mal nicht, wir wollen drei Sachen noch einbauen, aber lass uns vielleicht auf eine Sache konzentrieren.
Ja, ist auch so vielleicht so ein bisschen so die Dynamik bei uns. Der Francesco, der macht dann oft so das Szenario, die erste Iteration und dann sind da so fünf Sachen drin, die irgendwie cool sind.
Okay.
Und ich gehe dann immer hin und dann schneide ich das immer so langsam weg so oder reduziere das so. Das ist eine Top-Idee, aber dann machen wir ein eigenes Szenario draus. Irgendwann, eines Tages, in der zweiten Expansion oder so. Also ich glaube, an Ideen scheitert es halt letztlich nicht. Es ist halt, glaube ich, die Ausführung ist halt total wichtig aus meiner Sicht. Dass wir halt, ja, dass wir lieber ein paar gute Ideen gut ausführen, anstatt dann so fünf Ideen da irgendwie drin zu haben, die zu viel sind.
Das heißt, ihr habt auch keine redaktionelle Beratung von einem Redakteur oder ähnlichem? Oder ihr seid komplett nur autark, ihr drei, vier?
Genau, ja. Also wir haben natürlich sehr viel Feedback.
Natürlich, klar.
Das wollte ich euch nicht nehmen. Nee, ich wollte nur sagen, das ist ja auch total wichtig, weil ich glaube, viele dieser Dinge, die basieren ja dann auch auf diesem Feedback. Ja? Also es ist ja nicht so, dass ich dann hingehe, also der Francesco schickt es und dann denke ich mir natürlich schon oft so, ja, das war so ein bisschen viel. Und dann testen wir das und dann schauen wir halt, wie die Leute drauf reagieren. Und manchmal ist man ja auch überrascht, dass irgendwie bestimmte Dinge, da reagieren die total positiv drauf, die Leute, oder finden es überhaupt nicht verwirrend. Und das ist ja dann auch zum Beispiel der Indikator, dass das ist, was man rausarbeiten muss. Wo man halt sagt, also rausarbeiten meine ich damit, dass man das hervorhebt, während man die anderen Dinge vielleicht dann irgendwie rausnimmt, die Leute irgendwie erstmal nicht so gut fanden. Und das ist, glaube ich, halt auch wichtig, dass man dafür offen ist und dass man, also ich glaube, das ist halt generell in diesem Entwicklungsprozess, ich glaube, von außen oft unterschätzt wird oder Leute, die halt das, also dass man halt sagt so, ich sehe das ja auch immer wieder, wenn wir hier zum Prototypentag da sind und so. Und was man halt oft unterschätzt, ist irgendwie dieses, also Spiele entstehen ja nicht in dem Sinne, dass man sagt, ich habe da eine total tolle Idee und ich zu Hause in meinem Kämmerchen habe da das perfekte Spiel entwickelt und dann habe ich das designt und dann bin ich irgendwo hingegangen und dann haben Leute noch so ein bisschen Balancing-Testing gemacht. So, sondern die Realität ist ja eigentlich, du machst so ein Spiel, zeigst es irgendwelchen Leuten, die spielen das und du stellst halt fest, es ist totaler Garbage.
Ja.
So, das ist der Normalfall. Und dann stellst du aber irgendwie fest, ah ja, diese eine Sache, da haben die ja alle drüber geredet, das war voll gut. Ja? Also das hat zwar überhaupt nicht funktioniert, aber das ist gut, das macht den Leuten Spaß. Wie können wir jetzt das irgendwie so schärfen, dass das übrig bleibt.
Mhm.
Und ohne, dass das irgendwie gleichzeitig ja auch, man hat ja auch vielleicht irgendwie so diese eine Designvision, die man beibehalten will.
Mhm.
Und wenn man das schafft, glaube ich, und dafür muss man dann halt sein Spiel irgendwie 10-mal neu machen, bis es überhaupt irgendwie das resembelt, was es dann am Schluss ist.
Das heißt, die Idee kommt für das Szenario von Francesco und...
Gemeinsam. Ich glaube, es ist so ein Wechsel. Ich habe ja auch schon mal ein Szenario entwickelt oder eine Idee. Ich glaube, es ist halt oft so... Ich glaube, es gibt natürlich so Tendenzen. So, wer macht was? So, ich schreibe die Stories, aber schreibt auch... Francesco hat auch schon Stories geschrieben. Mhm. Francesco macht halt oft den ersten Aufschlag von einem Szenario. Aber das stimmt halt auch nicht. Ich habe auch schon ein Szenario gemacht. Also, es ist halt ein fließender Prozess,
klar,
aber es gibt so Tendenzen. Ja, so, da ergänzen wir uns, glaube ich, auch ganz gut.
Hört sich auf jeden Fall so an. Hört sich sehr, sehr ruhmreich, wollte ich nicht sagen. Blütenreich.
Ja.
Ich habe manchmal so Wortfindungsschwierigkeiten.
Ja, noch sind wir nicht ruhmreich. Das kommt dann noch.
Ja, das kommt. Wenn wir sehen uns dann wieder, wenn hier die fünfte Expansion und die Deluxe-Version rumliegt.
Ich hoffe, du interviewst mich vorher schon nochmal. Das würde ja bedeuten, dass wir erst wieder in 10 Jahren sprechen.
Aha. Also ihr habt
sie naja, wenn ich mir gehört. So, wenn ich mir so andere Spiele anschaue, dann weiß ich nicht, ob wir müssen ja schon irgendwie 1,5 Jahre pro Expansion mindestens rechnen.
Ja, dann sehen wir uns wirklich in 10 Jahren wieder. Nee, das nicht. Ich habe noch eine
Frage. Ich bin ja nur realistisch. Ich will ja hier nicht irgendwie sagen, dass wir da nicht... Ja, natürlich bringen wir im Jahr 2 Expansions raus.
Es wäre ja auch vollkommen... Also egal, wie viel Hoffnung man in sein eigenes Projekt hat, es wäre ja auch realitätsfremd, wenn man noch gar nicht weiß, wie das jetzt läuft.
Ja, und wenn man sich auch einfach nur anschaut, was andere ähnliche Spiele, was die für Release-Zyklen haben, dann
klar,
weiß man ja, was da auch überhaupt realistisch ist. Ja, also...
Ja, und das sind ja in der Regel, also wenn man bei Arkham Horror mal reinguckt, wie viele Autoren, wie viele Illustratoren es da gibt, die unterschiedliche Storys schreiben, die unterschiedlich geschrieben werden... Das könnt ihr ja gar nicht. Das wollt ihr ja auch gar nicht werden.
Ja.
Ihr wollt ja keine Storymaschine werden mit 20 Angestellten, die alle... Also, vielleicht doch, aber...
Lass uns darüber sprechen,
wenn es soweit ist. Alles klar.
Also, ich glaube, wir wollen jetzt erstmal ein Spiel machen und ausreichend erfolgreich auf Kickstarter sein, dass es dieses Spiel geben kann. Und dass danach nicht einfach irgendwie... Also, so weit erfolgreich sein, dass wir danach nicht einfach die Firma schließen, weil wir gerade so auf den letzten Cent das Spiel veröffentlicht haben.
Klar.
Und sondern dass halt irgendwie, keine Ahnung, genug Geld übrig bleibt, um eine weitere Kickstarter-Kampagne zu machen, die wir dann damit finanzieren können, um dann vielleicht eine Expansion rauszubringen. Also das ist vielleicht eher so, wie wir denken.
Dazu komme ich gleich auf jeden Fall noch. Weil das interessiert natürlich alle, vor allem auch Christian. Der hat mir nämlich auch ein paar Fragen geschickt.
Jetzt, nach Stunde 1 kommen die schwierigen
Fragen.
Genau,
richtig, ja. Jetzt wirst du gebraten. Wir sind noch nicht warm genug unten drin. Nein, ich habe eigentlich noch eine Frage zu eurem Prototypen-Testing. Und zwar habe ich ja schon angeteasert, dass ihr halt auch auf Messen dieses Jahr wart.
Ja.
Erstmal, erste Frage, wie kamt ihr drauf? Also war es wirklich nur, okay, wir wollen das jetzt noch ein bisschen bekannter über das Würfel und Zucker machen, damit die Kickstarter-Kampagne anlaufen kann? Und zweite Frage war, da steckt ja unfassbar viel Arbeit und wahrscheinlich auch Kosten drin. Also nach Berlin zu fahren, ich weiß es selbst, ich weiß nicht, was die Prototypen-Galerie kostet, aber nach Essen zu fahren, ist alles
ja,
mit Kosten und Aufwand
verbunden. Ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Also genau, also vielleicht kann ich da mal ein bisschen Background geben. Also
genau,
ich glaube halt,
gerne.
Also erstens für uns war natürlich Berlin sehr günstig, weil der Francesco da lebt und dadurch habe ich jetzt da keine Hotelkosten zahlen müssen oder so. Also genau, ich glaube, was wir halt oft gemacht haben, wir haben uns halt wir haben halt versucht, das zu machen, was wir günstig machen können. Und was ja das Tolle ist in der Brettspiel-Community ist einfach, dass es da halt einfach viele Spaces auch gibt, wo Autoren die Möglichkeit geben wird, sehr günstig oder gar kostenlos Spiele zu zeigen. Und das sind halt dann so Sachen wie, dass wir natürlich auch hier sind, das hattest du ja schon erzählt, aber ähnlich ist es ja auch in Bremen, auf der Brett, auf der Nordcon. Letztlich wird da Autoren kostenlos die Möglichkeit gegeben, sowas zu machen. Und das ist einfach ganz wunderbar. Und dann gibt es halt so, auf der BerlinCon ist das ähnlich. Da kostet es dann schon ein bisschen was, aber keine Ahnung, da kostet es dann halt irgendwie 80 Euro oder 120 Euro.
Okay.
So ein, ich, wie gesagt, nagel mich jetzt nicht auf diese Beträge
fest,
aber es geht um solche Dimensionen, dass du da halt dann einen Tisch in der Prototypen-Ecke bekommst. Und ich glaube, sowas ist einfach wirklich toll für so Brettspielautoren, die ja letztlich nämlich auch wenig Geld haben, um sowas zu machen. Und sowas haben wir natürlich immer da, wo wir es nutzen konnten, genutzt. Also es gibt natürlich in ganz Deutschland solche Events. Mhm. Ja? Also gibt sowas genauso auch in Süddeutschland, aber da ist halt für uns die Reise natürlich ein großes Problem auch.
Ja.
Und Kosten. So. Und dann haben wir uns halt auf solche Möglichkeiten fokussiert. Und dann ist natürlich, was du ansprichst, die Spielemesse in Essen. Und das war natürlich schon ein Riesenkosten für uns. Und da ist halt für uns, glaube ich, also wir haben da halt lange drüber überlegt, ob wir das machen. Und wir sind halt letztlich zu dem Schluss gekommen, dass wir mit unserem Spiel eigentlich nur erfolgreich sein können, wenn wir Leuten zeigen, dass es uns gibt. Und wenn wir die Leute halt auch erreichen. Und haben dann halt eben uns entschieden, das zu machen. Und auch mit dem Ziel natürlich eben, genau, Spieler zu erreichen, aber auch Content Creator, die ja da ihre, dort alle vor Ort sind. Und ja, und deswegen haben wir dann ja auch für die Spielemesse 40 vorab Demos produzieren lassen.
Wow.
Von dem ersten Szenario mit zwei Charakteren, also wirklich nur so eine Demo, die wir dann nicht nur da vor Ort gezeigt haben, sondern eben auch vielen Content-Creatern mitgegeben haben aus der ganzen Welt. Und das ist halt so ein bisschen das, worauf wir, ja, wo wir halt drauf gesetzt haben, wir sind halt ein kleines Team mit, ja, mit wenig Budget, wo wir halt schauen müssen, wie können wir da was draus machen. Und wir dachten halt, dass wir damit halt im Prinzip zwei Dinge irgendwie erreichen können. A, dass man halt sieht, dass es dieses Spiel wirklich gibt und Leute das wahrnehmen, was, glaube ich, halt im Brettspielbereich ganz wichtig ist, weil sonst sind wir halt nur ein Bild auf einer Crowdfunding-Kampagne.
Das stimmt, ja.
Genau, und dass wir halt einfach auch Leute erreichen, die, genau, Content-Creator erreichen.
Ich glaube, es hat auch den großen Vorteil, wenn man dann auf solchen Messen ist, vor allem auch in Essen mit internationalem Publikum, dass die Leute sehen, dass es schon was gibt. Also Crowdfunding basiert ja viel von der Vorstellung,
genau
das ist, was gibt, aber es gibt noch gar nichts.
Genau, und ich glaube, dass das halt einfacher zu vermitteln ist, wenn du eine etablierte Firma bist, die Leute kennen.
Und ja, ja.
So, und für uns als Indie-Projekt von dem Indie-Firma, von der es halt noch kein Spiel gibt, wir müssen das dann, glaube ich, auch zeigen. Also das ist zumindest zu dem Schluss, zu dem ich gekommen bin. Letztlich kann ich ja auch nur, ja. Also letztlich weiß ich es ja jetzt auch nicht, weil wir haben es ja gemacht, jetzt wissen wir nicht, wie wäre es gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten. Also es ist ja immer schwierig im Nachhinein. Ich würde sagen, das war für uns ganz wichtig und ich kann das nur, ja, ich glaube, kann das nur empfehlen, aber es war natürlich auch keine geringe Kost. Also, klar. Genau.
Kann ich mir vorstellen. Ich hatte zu dem Thema mit dem Content Creatern, hatte ich gestern mal so ein bisschen gegoogelt, einfach nur den Namen eingegeben und ich glaube, ich habe sogar den Tab noch auf. Ich zeig Dominik gerade kurz meinen Laptop, wenn du das halt siehst, ihr werdet halt wirklich von vor allem internationalen Leuten halt wirklich erwähnt. Hier, Best Surprise. Das ist schon, also ihr habt schon ein bisschen Aufmerksamkeit generiert mit dem Ganzen. Was mich zu der Frage bringt, wenn du sagst internationales Publikum, wie sieht's denn mit Übersetzung aus?
Naja, wir werden halt eine deutsche und eine englische Version auf der Kickstarter-Kampagne anbieten. Mhm. Und alles weitere, also alles Weitere wird sich dann halt im Prinzip ergeben, wenn wir live gehen. Es ist halt ganz schwierig, als nicht etablierte Firma einen Sprachpartner zu finden, der dein Spiel in einer anderen Sprache bringt, wenn du nicht schon super erfolgreich bist.
Mhm.
So, und also soweit mir das erzählt wurde, sobald du dann natürlich irgendwie auf Kickstarter live bist und erfolgreich bist, dann melden sie sich alle bei dir.
Mhm.
Aber für uns ist das natürlich schwierig. Und deswegen machen wir das, genau, wir brauchen natürlich eine englische Version und wir machen natürlich eine deutsche Version, weil wir natürlich auch für den deutschen Markt, also für uns ist ja auch Deutschland total wichtig.
Klar.
Und alles andere müssen wir dann halt danach schauen, ob es das geben wird.
Spannend. Ja, ich würde gerne zum letzten Punkt überkommen, der wahrscheinlich wieder länger wird, als er sein soll, aber ich lasse dir natürlich Rederecht, so viel du möchtest. Ich würde nämlich ein bisschen was gerne über Kickstarter wissen. Mhm. Und zwar... Uns interessiert in erster Linie erstmal, wie kam es zu der Entscheidung? Ich hatte ja im Vorgespräch dir schon geschrieben, dass das so ein Punkt wird, weil mich halt interessiert, ich hatte dich ja letztes Jahr in Bremen auch gefragt, weil ich noch so ein bisschen überrascht war, weil ich halt nicht gedacht habe, dass ihr in Richtung Kickstarter oder Crowdfunding gehen würdet. Wenn du möchtest, gerne ein bisschen Kontext, warum es dazu kam und vielleicht auch, aber auch wieder nur, wenn ihr möchtet, wenn ihr dürft, ob es vorher auch die Überlegung gab, an Verlage heranzutreten oder ob ihr sogar an Verlage herangetreten seid.
Ja, also wir haben natürlich im ersten Schritt auch unser Spiel Verlagen gepitcht. Und ich denke, also mein, und das war dann halt, das war in Essen vorletztes Jahr. Also, und haben da auch, weiß ich nicht, über, also knapp 10 Verlagen oder so haben wir unser Spiel vorgestellt. Also die auch irgendwie, man muss ja auch erstmal einen passenden Verlag haben, die auch alle irgendwie aus meiner Sicht halbwegs passend waren. Und ich glaube, also mein Erlebnis dessen war halt so ein bisschen, dass es ganz schwierig ist, ein Spiel wie unseres über einen Verlag auf den Markt zu bringen. Also mein, also es gibt ja dann so ein bisschen so auch Feedback, das man so von denen bekommt, ja. Oder wenn man halt so ein bisschen durch zwischen den Zeilen liest, was die dann so sagen. Und was ich halt so mitgenommen habe dabei, war halt so ein bisschen dieses, dass halt generell Verlage, wenn die, also die sind halt hochgradig daran interessiert, Storytelling-Spiele zu veröffentlichen. Das ist wie so ein Trendthema. Jeder will ein Storytelling-Spiel machen. Aber für die ist es halt oft so, das muss möglichst simpel sein für Familien, zu einem geringen Preis, für einen geringen Preis, so. Und das ist ja was unser Spiel letztlich gar nicht ist. Also unser Spiel ist ja letztlich ein einigermaßen komplexes Spiel für, weiß ich nicht, für eher für Erwachsene, jetzt nicht in dem Sinne, dass es irgendwie notwendig ist, dass Erwachsene das spielen, aber es ist halt eher so, jetzt nicht für Kinder, ja. Und wir sind jetzt auch nicht ein Spiel, was man für 20 Euro kaufen kann, ja, das ist ja halt die Realität. Und genau, und das ist halt so das eine, was halt schwierig ist. Und das andere ist halt einfach, dass dass so ein Spiel wie unseres letztlich ein hohes Risiko birgt. Aus zwei Dimensionen. Die eine ist halt so, generell ist unser Spiel natürlich, wie sagt man, das ist teuer zu produzieren. Also ein Spiel mit Karten, also erstmal denkt man ja, dass ein Spiel, so ein Kartenspiel müsste ja eigentlich relativ günstig sein. Das Problem ist aber, dass wir ja eine Art von Kartenspiel sind, wo auf jeder Karte, also auf fast jeder Karte ein individuelles Artwork drauf ist. Und das ist halt unglaublich teuer vom Artwork her. Das heißt, du müsstest dir halt sicher sein, dass das irgendwie in einer hohen Auflage verkauft wird, dass du das halt als Verlag machen würdest. Also das Risiko, diese Art von Spiel zu machen, ist relativ hoch. Und das ist natürlich was, das dann, wenn man dieses zweite Thema auch noch in Betracht zieht, also mein Gefühl war halt auch so ein bisschen, dass viele Verlage auch nicht so richtig was damit anfangen konnten, was wir machen, weil die das noch nie gemacht haben. Also es gibt solche Spiele nicht kaum auf dem Markt. Also wir haben ja vorhin da so ein bisschen drüber geredet, was sind so Spiele, die da ähnlich sind. Und mir fallen auch nicht so viele weitere ein. Ja? Also mir fällt dann noch Marvel Champions ein. Und dann würde ich halt sagen, dann gibt es noch irgendwie vielleicht ein, zwei Spiele, die man damit reintun kann in diese so. Und dann aber dann wird es schon so irgendwie so, ja, gehört das überhaupt, ist es, also so. Und dann, glaube ich, gibt es halt so diese Ansicht, so, weil es das nicht gibt, also weil es da ja keinen Markt gibt, wo jedes Jahr neue Spiele rauskommen, gibt es da auch keinen Markt für. Und ich glaube halt, dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Also ich glaube halt persönlich, dass das im Prinzip halt ein sehr offener Markt ist. Also im Gegensatz zu Worker Placement Resource Game ist es halt ein sehr offener Markt, auf dem es kaum Produkte gibt. Und wenn es da halt Produkte gäbe, zum Beispiel die auch, weiß ich nicht, zum Beispiel mehr zugänglich sind, würden das auch mehr Leute spielen. Aber es gibt da halt nur die Produkte, die es gibt. Und die Leute, die spielen, ich glaube, dass die auch, die würden halt auch gerne andere Themen spielen, ähnliche Spiele mit Varianten, die vielleicht andere ausgerichtet sind. Also so wie ich das ja vorhin, wir haben da ja vorhin so ein bisschen drüber besprochen, wie sich unser Spiel unterscheidet.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt einfach für viele Verlage natürlich ein extrem, dann so aus denen ihrer Sicht, sind das halt alles unnötige Risiken. Und deswegen werden solche Spiele, also das ist mein Takeaway von diesem ganzen Thema. Also wenn das nicht in-house bei irgendeiner Firma entwickelt wird, solche Spiele werden nicht von Verlagen produziert. So, also das muss man entweder selber machen oder es wird es nicht geben. Also.
Aber ihr habt schon dezidiert, also das war bei jedem Verlag ähnlich. Ihr hattet einfach das grundsätzliche Gefühl, aber ihr habt schon dezidiert Gründe genannt bekommen oder halt raushören können. Es war nicht so, ja, nee, machen wir nicht.
Nee, also das sind halt so die Dinge, die ich da mitgenommen habe. Okay. Ich würde da jetzt halt nicht aufs Detail gehen, welcher Verlag
das genau
gesagt
nicht,
das hat. Weil, aber das sind so halt, was ich da mitgenommen habe aus 10 plus Gesprächen und dann auch noch mit anderen Leuten aus der Industry, wenn man mit denen über seine Erfahrungen spricht. Also das war halt einfach so mein Takeaway. Mein Takeaway war, dass dieses Spiel wird nicht von einem Verlag gemacht. So eine Art von Spiel machen Verlage nicht. Also wir wissen ja, was diese Ausnahmen sind und bei jeder Ausnahme, also bei jedem dieser Spiele können wir ja auch, wenn wir uns anschauen, wie die entstanden sind, haben die ja, also man schaut sich ja zum Beispiel irgendwie jetzt an, dann gab es bei Fantasy Flight Games gab es ja einfach dieses Modell, dass die jedes Jahr ein neues LCG rausgebracht haben. Mhm. Das war halt denen ihre, und da haben die ja auch oft irgendwie Dinge probiert und Risiken eingegangen, das haben die ja gemacht. Und jetzt, da die ja zu Asmodee gehören, würde ich ja sagen, hat sich auch das reduziert. Also sie bringen ja auch keine weiteren neuen LCGs raus, sondern re-releasen nur die, die es bereits gibt, oder bringen da neuen Content raus. Das heißt, auch da geht man viel weniger Risiken ein, würde ich jetzt mal sagen.
Wahrscheinlich, ja.
So, da sieht man halt einfach, was da passiert. So, und dann gibt es halt diese Leute, die letztlich ja ehemalige FFG-Mitarbeiter gewesen sind. Und die machen jetzt ihr eigenes Spiel mit Earthbound Rangers und das ist ja im Prinzip dasselbe. Die haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht dafür, die machen das jetzt selber. Also klar, die haben natürlich einen ganz anderen Hintergrund und Erfahrung und die Leute kennen die schon, aber letztlich ist das ja dasselbe Modell, was wir fahren. Und dann, was gibt's dann noch? Was haben wir noch gesagt? Nix.
Also von denen, was du, nee, mehr wird mir auch nicht einfallen. Man muss vielleicht kurz zum Content sagen oder zum Kontext sagen, zu dem, was wir gerade beredet haben. LCGs sind Living Card Games, sowas wie Arkham Horror, das Kartenspiel. Das heißt, du fängst mit einer Box quasi an und kannst halt immer wieder erweitern, immer wieder neue Sachen dazu kaufen. Der Content hört halt nicht auf. Anders als Trading Card Games, wo man in der Regel keine Karten tauscht. Also ich habe noch nicht erlebt, dass jemand Arkham Horror Sets getauscht hat, aber gibt's bestimmt auch.
Hoffentlich nicht.
Ich hoffe auch nicht, aber ich kann mir alles vorstellen. Ich hatte witzigerweise mal Arkham Horror, das Kartenspiel, zu Hause in dieser großen Holzbox mit dem Cthulhu drauf in grün. Ich habe es irgendwann verkauft, weil wir haben es nicht mehr gespielt. Das war so ein Pandemiekauf für mich und meine Partnerin, weil wir Bock hatten, irgendwie sowas zu spielen und dann haben wir da Geld reingebuttert wie sonst was. Das wollte nicht sein, das habe ich rausgehört. Aber klar, wenn so wie du berichtest, macht es natürlich total Sinn, dass ihr dann sagt, dann geht ihr in den Kickstarter bzw. in die Crowdfunding.
Wir müssen letztlich. Also das ist halt was, die Schlussfolgerung, die wir dann getroffen haben, war halt so, wir können jetzt entweder aufgeben, weil das ist, also quasi weiter das Verlagen zu pitchen, das bringt nichts.
Ja.
Oder wir gehen jetzt halt auf Kickstarter und machen das selber. So, das war halt so die. Und dann haben wir halt gesagt, ja, also dann genau, und dann ist halt, ja, und dann haben wir uns halt entschieden, dass auch jetzt so ein bisschen so, genau, und es ist ja auch dann manchmal so, was ist gerade so in deinem Leben? So, ich hatte ja kurz vorher meinen Job verloren, der Francesco ist fertig mit der Uni, also wir sind jetzt beide gerade so ein bisschen an so einem Moment, wo wir vielleicht halt mal auch so ein Gewissen so, wir können das jetzt machen und wenn es nichts wird, dann machen wir danach halt was anderes. So, also wir stehen natürlich heute ganz woanders. Also ich würde jetzt heute nicht mehr über mein Projekt sagen, mal schauen wir mal, ob das was wird. Das wird natürlich was. Also wir haben da ja jetzt so viel Arbeit reingesteckt, aber so beginnt man ja sowas.
Klar.
Irgendwie. Also man beginnt ja mit dem so, was bedeutet das jetzt? Können wir das jetzt machen? Und dann haben wir uns halt gedacht, ja, und man muss da natürlich auch eine gewisse Menge Geld investieren. Haben wir die, steht uns die zur Verfügung? Die wird dann natürlich auch immer mehr im Laufe der Zeit und viel mehr, als man dachte. Mhm. Ja. Also, ja. Und letztlich ist es ja so, dass wir jetzt für unsere Kickstarter-Kampagne 15.000 Euro investiert haben am Schluss. Und das beinhaltet ja dann letztlich noch nicht, also wir werden dann wahrscheinlich noch weiteres Geld für Social-Media-Werbung ausgeben und so.
Und was beinhalten diese 15.000 Euro?
Naja, zu großen Teil, also ein großer Teil des Geldes, den wir ja ausgegeben haben, war ja für Artworks. Wir müssen ja im Prinzip Artworks kaufen. Mhm. Wir haben fast 7.000 Euro jetzt schon alleine für Artwork ausgegeben.
Wow.
Und dann hast du halt viele so andere Kosten. Natürlich halt erstmal so generell die Cost of Doing Business, also einfach irgendwie eine Firma zu gründen und solche Sachen. Das verursacht ja auch Kosten. Und dann gibt es halt so diese Kosten, so die Spielemesse an sich, für die wir viel Geld ausgegeben haben, also den Standort zu haben und dann einfach diese ganzen Prototypen zu produzieren. Das war auch nicht günstig. Also du musst die ja dann auch produzieren. Und genau, also wir haben jetzt das noch nicht alles ausgegeben. Mhm. Genau. Aber so, ich denke, dass bis wir halt auf Kickstarter launchen, werden wir halt so irgendwas so zwischen 12.000 und 15.000 Euro ausgegeben haben und dann, genau.
Das heißt, euer Kickstarter-Goal, also quasi die Finanzierungssumme, liegt auch da drüber?
Klar.
Deutlich da? Also ich weiß nicht, wie sehr ihr da schon mitarbeiten wollt. Ich will euch jetzt nicht zwingen, irgendwas zu sagen, was noch nicht
gesagt werden soll. Ja, also ich würde jetzt halt noch keine genaue Zahl nennen, weil wir die jetzt noch final bestimmen müssen und da will ich jetzt einfach nichts Falsches sagen.
Nö.
Genau. Also wir sind jetzt gerade dabei, eben diese ganzen Zahlen alle final festzulegen und halt zu sagen, so, was ist die Funding-Summe, wie viel wird unser Spiel ganz genau kosten. So, wir machen uns da natürlich schon lange Gedanken drüber, aber das muss man ja jetzt auch mal entscheiden.
Klar, genau.
Genau.
Du hast gerade schon von der Vorbereitung für die Kampagne geredet. Gibt es von Kickstarter selbst als Plattform Bedingungen, die ihr einhalten müsst, oder darf rein theoretisch jeder mit einer Idee pitchen?
Also jeder kann letztlich, also natürlich gibt es da irgendwie so eine Kontrolle von Kickstarter, die dein Projekt irgendwie verifizieren, ob das real ist. So, also die schauen da halt mal drüber.
Okay.
Aber letztlich kann ja jeder ein Kickstarter-Projekt machen, brauchst halt eine Firma. Und also du kannst das nicht, also du kannst das glaube ich auch als Privatperson machen. Also
da bin ich auch überfragt.
Ja, ich glaube, das
ist dann ja immer amerikanisches Recht, was anzuwenden ist, weil halt nicht
europäisches Recht. Nee, die sind natürlich auch irgendwie in Deutschland vertreten und das ist also
da. Ja, aber das ist ja das, also grundsätzlich zum Problem von Kickstarter ist ja, dass Kickstarter nur so funktionieren kann im deutschen Raum, weil es halt dem deutschen Recht nicht unterliegt. Weil die Investition in einen Traum im Sinne von, ich habe noch kein Produkt, aber ich hole mir schon Geld, gibt es im Deutschen nicht. Mit der Sorge,
dass es... wird halt in Deutschland so behandelt, dass, also weiß ich nicht, steuerlich wird es so behandelt, als wenn du quasi vorab dein Spiel verkaufst.
Ja, das Problematische ist halt nur mit Vertragspflichten, aber das wär zu viel
Einzel. Ja,
darum, klar. Deswegen gibt es zum Beispiel in der Spieleschmiede die Pflicht der Spieleschmiede, das Spiel zu produzieren, egal ob die Funding-Summe erreicht wird oder nicht. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema.
Damit wollte ich dich jetzt... Naja, aber letztlich kann das ja Kickstarter auch gar nicht garantieren.
So. Nee, aber das ist halt das Problem im deutschen Rechtssystem. Aber zu dem Thema, gut, also Kickstarter grundsätzlich, jeder mit was auch immer, ob er jetzt eine Firma hat oder privat, das wissen wir nicht. Habt ihr euch im Vorfeld Hilfe geholt, diese Kampagne aufzuziehen, oder seid ihr trotzdem immer noch in eurem Team geblieben und habt halt selbst geguckt, so wie funktioniert das bei anderen, oder habt ihr mal jemanden gefragt?
Also ich habe natürlich viele Leute gefragt, aber ich habe mir jetzt halt keine, also es gibt da ja auch hunderte von Agenturen gefühlt, die einem halt irgendwie verkaufen wollen, dass sie einem dabei helfen, die Kickstarter-Kampagne erfolgreich zu machen und so. Wir haben das alles selber gemacht. Ich selber komme ja aus dem Marketing, habe da ich glaube, dass halt, genau, man muss sich halt da sehr, sehr gut informieren. Ich glaube, deswegen gibt es ja auch diese ganzen Agenturen, die das für einen machen, weil es halt viele Leute gibt, die da gar keinen Zugang zu haben, wie man sowas machen würde. Aber durch meinen Hintergrund habe ich natürlich auch einen gewissen Anspruch, vieles selber zu machen. Es wird jetzt so sein, wir werden ja auch irgendwelche Werbung schalten dann, wenn unsere Kampagne live geht. Und da werden wir wahrscheinlich uns nochmal irgendwie Hilfe holen, dass wir das von jemandem anderen machen lassen, einfach weil das jetzt für uns auch der Aufwand zu dem, also der Aufwand ist ja relativ groß und dann muss man sich da auch nochmal reinarbeiten und das habe ich persönlich jetzt halt auch die letzten Jahre mich nicht mehr damit beschäftigt. Also ist vielleicht ganz gut, wenn man sich da so, das natürlich, ist halt sowas, klar, wo wir uns jetzt halt nochmal entschieden haben, das dann nicht selber zu machen. Aber im Großen und Ganzen haben wir im Prinzip alles selber gemacht. Wir haben ja sogar unser Grafikdesign, also der Torben ist ja Grafikdesigner, der hat ja das ganze Grafikdesign für unser Spiel gemacht. Mhm. Also das ist ja für uns auch ein, ja, also ich glaube letztlich, ja, wir haben jetzt nicht, genau, ich habe mich halt viel informiert, mit Leuten geredet, mir Sachen gelesen. Es gibt zum Beispiel, ja, also es gibt da ja unglaublich viel Material, was man sich dazu anlesen kann auch. ist halt immer die Frage, genau. Ich glaube, die große Frage ist halt, dass es letztlich ein Bereich ist, der halt relativ unsicher ist. Und am Schluss kann einem niemand garantiert sagen, dass du erfolgreich sein wirst oder natürlich wie das nicht abläuft. Und deswegen gibt es da natürlich einfach sehr viel, ja, sehr viele Unsicherheiten, über die man jetzt auch verschiedenste Meinungen haben kann, wie man das angeht. Und ich glaube, man muss dann auch einfach für sich irgendeine Lösung finden, an die man glaubt. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel das, was ich dir ja vorhin beschrieben habe, gesagt, wir gehen dann irgendwie, wir gehen auf die Spielemesse und haben halt eher da den Approach, da diesen Ansatz. Andere Leute, ja, die bezahlen Content-Creatern viel Geld dafür, dass die irgendwelche Videos machen. Es gibt die unterschiedlichsten Ansätze, auf die man sich fokussieren kann. Und ich glaube, dass die auch je nach Spiel vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich sind oder auch davon, wie viel Geld man hat. Also ich glaube halt, bestimmte Strategien sind uns jetzt auch gar nicht zugänglich, weil da brauchst du dann halt, da musst du dann halt rechnen, eine 500.000 einzunehmen und hast ein Budget von 80.000 und dann kannst du ja ganz andere Dinge machen. Mhm. Also, und das ist ja nicht wir. Wir sind halt so, wir haben unseren Prototypen auf die billigste Art und Weise produzieren lassen, wie wir es irgendwie geschafft haben, so, und haben dann noch irgendwie selber das nachher assembled. Mhm. Und genau, und das sind halt so diese Unterschiede. Mhm.
Und du hast gerade schon angesprochen, Content Creator. Habt ihr, also ihr habt ja, du hattest ja vorhin erzählt, dass ihr für die Spiel 40 Exemplare drucken oder produzieren lassen habt, habt die dann Leuten halt entsprechend mitgegeben. Und gab es da dann im Nachhinein halt wirklich auch Content, der da mitgemacht worden ist, den ihr wahrgenommen habt, wo ihr gesehen habt, dass es Videos gibt, deutschen und
Sehr viel.
Okay.
Also wir haben ja jetzt ganz viele, also ich dachte, darauf beziehst du dich vorhin, als du mir das gezeigt hast.
Genau, ja, ich habe vor allem gesehen, dass halt diese Berichte, das ist die falsche Seite.
Also wenn du auf YouTube gehst und Neon Hope eingibst, gibt es ganz viele Videos zu uns jetzt. Also nicht nur, das sind jetzt, was du hier siehst, so gerade viel von der Messe. Ja. Aber wenn du mal richtig auf YouTube gehst, dann wirst du da ganz andere Ergebnisse bekommen.
Das heißt, auch deutsche Content Creator haben euch quasi...
Klar. Also wir haben denen das Spiel zur Verfügung gestellt und viele von denen haben darüber was berichtet.
Genau. Ja, ich sehe gerade. Genau, gut. Da seid ihr jetzt live dabei quasi, wie ich bei schlechter Internetverbindung in diesem Keller versuche, Dinge zu ergoogeln. Und habt ihr das jetzt nochmal vor, für die Kickstarter-Kampagne nochmal Leute zu fragen? Oder ist es wirklich jetzt, geht es dann einfach nur noch um, ich sag jetzt mal, Internetwerbung vielleicht?
Instagram und so weiter. Also wenn manche Leute damit fertig sind, dann fragen wir die natürlich, ob sie das weiterschicken und so. Mhm. Das haben viele von denen gemacht. Das scheint wohl auch was zu sein, was im Brettspielbereich relativ üblich ist, dass Leute das machen oder gerne machen. Und genau, und dann haben wir natürlich, wenn jetzt irgendjemand sich bei mir meldet und ein Spiel noch spielen will und vorab testen will, schicke ich das dem natürlich auch gerne weiter. Mhm. Also genau, aber ich denke, wir haben ja jetzt das, allen, die wir zumindest erreichen können, die das sehen wollen und machen wollen, die haben wir jetzt, glaube ich, mehr oder weniger erreicht und die wir erreichen können. Also es ist ja auch immer eine Frage, wen man erreicht.
Klar.
Und ja, und das ist jetzt, glaube ich, genau. Jetzt hoffen wir, dass das reicht, um erfolgreich zu sein für unsere Kampagne. Wir haben ja jetzt eine gewisse Menge an Leuten, die sich schon vorher angemeldet haben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir sind da jetzt schon bei 1400 Leuten, die sich vorangemeldet haben auf Kickstarter. Und ja, wir sind da jetzt zumindest positiv gestimmt, dass das reicht. Dass wir jetzt bereit sind dafür.
Ja. Ich bin sehr gespannt.
Also du musst doch jetzt sagen, na klar, das wird super.
Natürlich, ja. Ich bin, wir müssen
dieses den... Deutsche, das ist dieses ja, Deutsche. Ist ja, da müssen wir mal schauen, ob dein... Du hast ja jetzt dein ganze 4 Jahre deines Lebens rein investiert, aber ich sage jetzt nicht, das wird super, ich wünsche dir alles Gute, du so... Ja, müssen wir mal schauen, ob das was wird.
Nein, so meine ich das gar nicht. Das Schlimme ist, ich bin halt auch noch Jurist und die Antwort von Juristen ist halt immer, es kommt drauf an. Deswegen, ich kriege das auch irgendwie nicht aus meinem Sprachduktus raus.
Genau, die Antwort von Community-Managern ist, das wird großartig.
Ja, natürlich. Sehr schön.
Sehr schön.
Ich, Wir sind auch fast fertig. Du beantwortest nämlich Fragen, die ich gar nicht stelle. Das sind immer mir die liebsten Gäste, so, die einfach schon...
Denen man nichts aus der Nase ziehen
genau, muss. Das ist sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Du hattest es aber gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ihr habt den Prototypen so günstig produzieren lassen, wie es überhaupt möglich war.
Ja.
Wie ist es denn jetzt für die Kickstarter-Kampagne geplant? Wo produziert ihr... Wahrscheinlich in China?
Na, weiß ich nicht. Das ist eine große Frage. Also das ist eine gute Frage. Also wir wollen natürlich eigentlich in Deutschland produzieren. Mhm. Und ich glaube, die Realität ist halt am Schluss, dass wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann produzieren wir in Deutschland.
Krass.
So. Aber es gibt natürlich, weil wir ja eine Kickstarter-Kampagne machen, irgendwie dieses Szenario, wo wir irgendwie gerade so viel Geld einnehmen, dass es irgendwie geht und wir schon irgendwie, ja, wir halt dann am Schluss viele Kompromisse treffen müssen, die wir auch vielleicht gar nicht treffen wollen. Und einer dieser Kompromisse wird dann halt sein, dass wir in China produzieren. Mhm. Aber das planen wir halt nicht, aber ich will das halt auch nicht versprechen, weil das wäre halt verantwortungslos
zu sagen. Das ist richtig, ja.
Wir machen das auf jeden Fall, weil das würde halt letztlich bedeuten, dass wir dann vielleicht halt auch einfach scheitern. Genau. Und der Unterschied ist nicht so groß für so eine Auflage, wie wir die jetzt produzieren, aber er ist halt vorhanden. Also der ist halt vorhanden und relevant. Ja, und ich hoffe...
Ich hätte erwartet, dass die Diskrepanz deutlich höher ist, vor allem wenn man eine Kleinstauflage hat.
Ja, es ist eher das Gegenteil. Also es gibt zwei Aspekte, wie gesagt, ich bin da ja auch nicht der Typ, der die Produktion macht, deswegen sage ich das jetzt eher so ein bisschen vage und nicht so ganz
cool.
Also man sollte da immer so ein bisschen, es kommt drauf an, aber soweit ich das verstehe, ist es halt so, wenn du halt einerseits, kommt es halt drauf an, was du produzierst.
Mhm.
Und wir produzieren ja letztlich Karten plus, man nennt das Punchboard-Tokens, so... Pub-Tokens. So, ja. Das ist ja so, woraus quasi im Großen und Ganzen unser Spiel besteht. Jetzt nicht ausschließlich, gibt noch so ein paar andere Teile, aber die sind jetzt erstmal für diese Betrachtungsweise nicht relevant.
Mhm.
Und das ist halt was, das kann man in Deutschland auch relativ okay produzieren. Also da gibt es halt Möglichkeiten. Und dann gibt es halt Dinge, die sind einfach eher teurer zu produzieren in Deutschland. Wie gesagt, ich bin ja jetzt kein Experte, ich kann jetzt nicht sagen, was das genau ist. Ich kann nur sagen, man erreicht dann auch irgendwann relativ schnell den Punkt, wo man das gar nicht mehr in Deutschland produzieren kann.
Mhm.
Also viele der, weiß ich nicht, wenn du irgendwas mit Miniaturen oder komplett, also alles, was halt so einen bestimmten, so, also wenn du halt irgendwie Sachen in kleinen Auflagen, die irgendwie so, weiß ich nicht, ja, Custom Dice, so irgendwelche komplizierten Inlays, so, also alles Mögliche, was halt so typischerweise in so Kickstarter-Kampagnen angeboten wird, das kannst du in Deutschland überhaupt nicht produzieren. Also es gibt auch bestimmte Aspekte unserer Kampagne, damit ich jetzt halt auch keine Augenwischerei mache. Also da wurde dann halt letztlich irgendwie irgendein Bauteil in China hergestellt, weil es gar nicht anders geht. Also
klar. So
irgendwelche, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt darauf zutrifft. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, worauf das zutreffen kann. Aber dann ist zum Beispiel irgendwie dieses Plastikteil, mit dem du irgendwie dein Rad zusammenklippst. Das wird halt einfach nur in China hergestellt.
Ja.
So, und dann wird es natürlich irgendwie importiert und dann nur in Deutschland mit beigelegt. So.
Natürlich, klar.
Ja, nur, dass man da auch die Dimension dessen, wie schwierig die Produktion in Deutschland eigentlich auch ist. Also zu sagen, ich produziere nur in Deutschland, ist jetzt auch für viele Sachen gar nicht möglich. So. Ja. Hat es die Frage beantwortet?
Ich glaube, das hat die Frage voll und ganz gut beantwortet.
Es gab noch so einen zweiten
Aspekt. Genau, wolltest du noch sagen.
Genau, der zweite Aspekt ist einfach die Menge. Also, desto mehr du natürlich produzierst, also du brauchst natürlich irgend so eine gewisse Basismenge.
Mhm.
Und wenn du die nicht produzieren kannst, dann ist es letztlich ganz und gar nirgendwo produzieren.
Mhm.
Und diese Basismenge ist halt in China erstmal ein bisschen niedriger.
Ah, okay.
Also, du kannst halt... Weiß ich nicht. Also wenn jetzt halt irgendwie, du kannst halt nicht irgendwie weniger als 1000 Spiele in Deutschland produzieren. Das macht niemand. So.
Ja.
Aber in China kannst du halt vielleicht auch nur 500 Spiele produzieren. Das macht dann schon irgendeine chinesische Firma.
Mhm.
So. Und wenn du aber dann erstmal so 1000 Spiele oder sowas überschritten hast, dann ist, wenn du nur eine kleine Menge produzierst und dann ist ja die Ersparnis auch gar nicht so groß. Also letztlich, ja, die ist vorhanden, aber die wird dann erst riesig, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich halt jetzt 10.000 Units von irgendwas produziere und da halt dann jedes Mal ein paar Euro spare, dann summiert sich das ja relativ schnell. Während wenn man halt irgendwie einen Kickstarter aufliefert und dann halt irgendwie 1500 Stück produzieren lässt, sage ich jetzt mal, um irgendein Beispiel zu nennen, dann ist ja diese Ersparnis, die man da letztlich hatte, gar nicht so hoch und wird dann auch schnell davon aufgefressen, dass man das ja irgendwie von China nach Deutschland shippen muss. Und das, wie gesagt, es ist immer noch billiger am Schluss. Ja, ich will hier nicht sagen, dass es dann letztlich irgendwie sich lohnt, rein finanziell betrachtet, in Deutschland zu produzieren, aber am Schluss sind diese Zahlen dann nicht mehr so groß im Unterschied, wie man anfänglich denkt, wenn man die nur 1:1 vergleicht. Hm. So.
Ich verstehe. Ja, aber spannend auch, dass ihr für euch einfach den Ansatz habt, dass ihr sagt, ihr würdet gerne in Deutschland produzieren, finde ich unfassbar löblich. Also ich finde es toll. Man kann, also ja.
Wir machen ja hier ein Spiel über eine hoffnungsvolle Zukunft.
Und ja, da hoffen wir doch mal.
Da muss man doch schon auch für diese Zukunft arbeiten und nicht gegen diese Zukunft.
Das ist vollkommen korrekt. Das sollten wir alle tun. Sowohl politisch als auch ökologisch. Ich habe noch zwei kleine Fragen und dann würde ich gerne noch mit dir ein kleines Abschlussspiel machen.
Okay.
Das ist immer unsere Tradition. Tut gar nicht weh. Ist auch alles ganz
schnell. Wenn du das schon so ankündigen musst.
Ja, ich sage das immer dazu, weil die Leute aus irgendwelchen Gründen immer Angst haben, dass wir ihnen was Böses wollen. Also nein.
Was ist denn deine letzte Frage?
Meine letzten beiden Fragen sind erstens, ich weiß gar nicht, ob du das sagen kannst, aber wisst ihr schon, mit wem ihr in Deutschland bezüglich der Logistik zusammenarbeiten werdet? Also wer bei euch den Versand macht?
Das hängt dann auch davon ab, wo wir produzieren. Und da bin ich nicht so tief drin, als dass ich dir da jetzt irgendwie Details nennen könnte.
Nö, alles ganz gut. Und die wichtigste Frage eigentlich, die ich schon weiß, aber natürlich jetzt auch unsere Zuhörer wissen wollen, nämlich, wann wollt ihr starten? In etwa? Nur Quartal 1, 2025 oder eher Quartal 2?
Also es geht jetzt bald los. Mhm. Ich kann jetzt noch kein genaues Datum nennen, aber wir werden bald ein Datum ankündigen.
Ach
so. Und spannend. Damit kann es ja nicht mehr so lange hin sein.
Nee, dann halten wir die Augen und Ohren offen.
Ja. Yeah.
Gibt es noch etwas, was du zum Spiel sagen möchtest?
Ich würde mich einfach nur sehr freuen, wenn du zuhörst und du findest das cool, dann würden wir uns einfach sehr freuen, wenn du uns unterstützt. Und ja, es ist nicht einfach, so ein Spiel zu machen als Indie. Und ja, jeder, der uns unterstützt, zählt am Schluss. Und ja, vielen Dank.
Ja, danke dir, Dominik. Das war's quasi zu Neon Hope. Jetzt möchte ich aber gerne dich als Gast noch ein kleines Spiel kredenzen. Gar nichts Aufwendiges, gar nichts Böses. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das gibt es im Film und bei Spielen ganz, ganz häufig. Und wir haben das mit Brettspielen gemacht. Nämlich BGG-Rezensionen werde ich dir vorlesen und du darfst sagen, welche Spiele das sind.
Oh Gott, welches Spiel es ist. Ich dachte schon, ich muss sagen, welche Bewertung die bekommen haben.
Nee. So schlimm sind wir
so,
nicht.
So gemein wird es nicht. Okay. Nee.
Genau, ich habe auch nur drei. Also dann wir halten mal das ganz kurz. Ich lese dir immer eins vor. Wenn du es beim ersten Mal schon errätst, kriegst du 3 Punkte, was egal ist, weil wir gerade nur zu zweit hier sitzen. Dann noch 2 und dann noch 1. Die werden natürlich immer einfacher zu erraten.
Okay.
Ich habe sie natürlich mit Google Translate übersetzt, besten Deutsch, was diese KI kann. Und zwar, erstes Spiel. Die Geschichte scheint mich nicht zu fesseln. Und ohne diese Verbindung bricht das Spiel für mich zusammen. Ich habe gelesen, dass die Leute sagen, das Grundspiel sei langweilig. Aber wenn man sich die Erweiterungen besorgt, fängt das Spiel an zu glänzen. Tut mir leid, aber lassen Sie sich nicht auf die Idee ein, mehr für den Spielstart auszugeben.
Puh, das ist jetzt ganz schön gemein. Da muss ich ja... Also ich würde ja jetzt sagen, das ist ein Review für Arkham-Horrors Kartenspiel.
Wie kommst du drauf?
Weil das schon was ist, was Leute darüber sagen manchmal. Also ich sehe das ein bisschen differenzierter, aber ich finde, das habe ich schon öfters darüber gelesen, dass Leute dann so sagen, ja, die Grundspielkampagne ist nicht so toll, du musst dir dann Dunwich kaufen oder so.
Ja. Ja, ist schön. Punkt lang.
Ja, ich kenne mich ja aus. Das ist ja einfach. Hast du mir ja keine schwierige Aufgabe gestellt.
Wir haben uns vorher im Vorfeld nie drüber unterhalten, was du so spielst. Das heißt, ich konnte mich komplett aus dem Trüben fischen. Aber ja, die 2 weiteren wären gewesen, ich würde dieses Spiel mehr mögen, wenn es einfacher wäre, es zu gewinnen. Fand ich sehr passend.
Ja.
Spielt auch meine Spielerfahrung mit dem Spiel da. Obwohl das
hat mir nämlich in der anderen Review gefehlt. Ja, da habe ich gedacht so, ist es Arkham Horror? Der sagt es nicht. Jetzt bin ich mir ein bisschen verunsichert.
Sehr schön. Und das dritte wäre brillanter thematischer Deckbauansatz zu Lovecraft.
Ja, das wäre dann, dann,
genau,
da ja, dann gibt es gar nichts mehr anderes. Deckbau und Lovecraft wüsste ich jetzt kein anderes Spiel auf der Welt.
Nee.
Ja, das wäre einfach.
Ja, gut, zweites Spiel. Erste Review. Ein Spiel ist eine Sitzung, mehrere Missionen.
Ist das alles?
Ja.
Kannst du mir das nochmal vorlesen?
Ein Spiel ist eine Sitzung, mehrere Missionen.
Genau. Also ein Spiel mit mehreren Missionen in einer Sitzung. Das ist echt schwierig, weil das ist ja jetzt nicht Earth. Ich habe jetzt gedacht, es kommt irgendwie so Earthbound Rangers.
Nee, ich bleib nicht in
der Earthbound Rangers, da ist ja ein Spiel nur ein Teil einer Mission.
Ja.
So, also das ist es nicht. Ein Spiel, mehrere Missionen.
Brauchst du noch einen zweiten Hinweis?
Ja, gib mir mal noch einen zweiten.
Okay, da entschuldige ich mich für die Übersetzung. Ich habe sie einfach eins zu eins übernommen.
Ja,
Stichaufnahme mit eingeschalteter Stummschalttaste.
Was?
Stichaufnahme mit eingeschalteter Stummschalttaste. Es wird wahrscheinlich Trick-Taking sein. Stichaufnahme.
Ach so. Aber mit eingeschalteter
Stummschalttaste.
Ja, 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 ich weiß, warte. Ja. Das ist dieses Spiel im Weltraum, wo man kooperativ spielt und es hat auch Spiel des Jahres gewonnen und The Crew.
Ja, genau.
Ja,
ja. Ja.
Sehr gut.
Sehr schön. Genau, dritte Review wäre gewesen, ein fantastisches Spiel. Dieser kooperative Trickkünstler durchläuft eine Reihe von Missionen, deren Schwierigkeitsgrad eskaliert. Herauszufinden, wie man sicherstellt, dass man mit eingeschränkter Kommunikation richtig spielt, ist zu gleichen Teilen nachdenklich, aufregend und macht Spaß.
Ja, die ist auf jeden Fall eindeutig.
Ich find das Wort Trickkünstler so schön. Sehr schön. Ja, du bist wirklich, also ich habe keine Range, wie gut unsere anderen Gäste bislang waren.
Ich dachte,
waren.
Du sagst dann, ich bin auf der Highscore, auf Platz 2 am
wir
Schluss
oder
so.
Wir müssen eine machen. Ich muss das mal mit Christian besprechen. Ja. Wir müssen mal eine Gäste...
Gäste-Highscore.
Gäste-Highscore machen. Mal gucken, wo du dann abschneidest. Aber du bist schon sehr, sehr gut. Letztes Spiel für dich. Ein anderer dieser kartenbasierten Engine-Builder, nicht mein Ding, lang, super solitär, alles wie Karten und Bretter ist auf Symbolen und Symbolen reduziert mit hässlichen Kunstwerken darüber.
Also, es ist ein Deckbuilding-Spiel, das sagt er ja letztlich. Das heißt, und es ist ein Engine-Builder? Deckbuilding-Engine-Builder. Das ist schwierig. Also, man könnte irgendwie... Es wird ja jetzt nicht Dominion sein, weil er noch eins sagt. Dann gibt's da...
Ich liebe dein Herangehen an diese Frage. Das ist sehr schön.
Aber... Ich denke halt irgendwie, also mein Gedanke ist halt irgendwie, viele der Deckbuilding-Spiele, die mir halt einfallen, die sind halt kein Engine-Builder. Aber es kann halt auch sein, dass dieser User das halt einfach nicht so ganz versteht, was ein Engine-Builder ist. Sowas könnte ich mir jetzt schon vorstellen.
Oder andersrum, dass da vielleicht auch gar kein Deckbuilding drin ist.
Ach so.
Könnte halt auch sein.
Also ist es eigentlich Wingspan?
Nein, aber
nein,
das nicht.
Aber lass mich mal ernsthaft raten. Ich rate jetzt einfach mal, weil es ein aktuelles Spiel ist und vielleicht versteht er halt nicht, was ein Engine Builder ist. Deswegen sage ich, es ist Star Wars Deck Building Game.
Nein.
Okay. Gut, dann neuer Tipp.
Neuer Tipp. Punkt, Punkt, Punkt. Ist Terraforming Mars eigentlich ziemlich ähnlich?
Ah, das ist Dune. Dune Imperium.
Also, ich kann auch erstmal zu Ende lesen.
Ich möchte jetzt sofort Dune Imperium raten.
Das ist kein Dune Imperium. Aber der ganze Hinweis wäre, ist Terraforming Mars eigentlich ziemlich ähnlich? Es gibt ein paar mehr Mechaniken, aber weniger Spielerinteraktion und ein schönes Thema. Ein sehr gutes, solides, fast herausragendes.
Aber dann muss es ja eigentlich dieses Ark Nova oder wie das heißt sein.
Ja, ich lese dir noch den dritten Tipp vor.
Also ist es
ein knackiger Zoobauer mit vielen interessanten strategischen Optionen. Ich glaube, dass es im Moment viele Tableau-Tech-Sammelspiele gibt und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll.
Ich weiß nicht, wie dieses Zoo-Spiel heißt, aber ich verstehe, was...
Du hast es eigentlich schon genannt, es ist Ark Nova. Ach,
heißt also, das Ark Nova?
Ja, es heißt Arche Nova.
Ach, Arche Nova.
Genau. Genau.
Ja, das ist nicht mein Genre. Hätte es mich mal lieber ein paar... Da kenne ich mich nicht aus.
Ja, das habe ich mir dann irgendwie auch gedacht. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, ich nehme halt was Aktuelles,
man muss ja auch in so ein bisschen allen, kommt. Man muss ja auch in mehreren Kategorien, damit man hier Champion werden kann, muss
genau,
man ja
auch genau,
in jeder richtig. Kategorie sich auskennen.
Also ich werde das ausrechnen und dann werden wir dir das mitteilen, wie gut du hier im Vergleich zu allen anderen abgeschnitten hast.
Sehr gut.
Ja, Dominik, ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast und ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, du durftest...
Sehr.
Das ist sehr schön. Ich auch. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir über euer Spiel zu reden und freue mich sehr, wenn die Kickstarter-Kampagne startet und wünsche euch alles Glück, das ich euch wünschen kann. Das wird schon.
Danke.
Um es mit schöner deutscher Zurückhaltung zu sagen. Nein.
Dankeschön. Ja, war schön, hier zu sein und ich komme dann auch gerne wieder vor 10 Jahren.
Ja, das hoffe ich doch. Genau. Spätestens zur ersten Expansion, die dann angekündigt wird.
Ich
oder wenn ich hier auf einmal einen Millionär sitzen habe, weil die Kickstarter-Kampagne durch die Decke gegangen ist.
Ja, aber dann habe ich ja keine Zeit mehr.
Dann ja, genau, dann hat er keine Zeit mehr. Vielleicht wird er dann doch erfolgreicher Unternehmer.
Ich mache das dann so wie George R. R. Martin. Ich sage dann, ich arbeite immer an der neuen Expansion, aber ich komme nicht dazu, weil ich zu viel auf Conventions gehe.
Ja, aber du weißt eigentlich
schon, Urlaub ändern mache soll. Und ja.
Genau, das ist ein Stachel, der sehr tief bei mir sitzt. Danke dafür. Aber so, dann verabschiede ich mich auch von allen Zuhörenden. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support. Kommentiert gerne bei Instagram, schreibt uns eine Mail, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt. Wir sind das nächste Mal wahrscheinlich wieder zu zweit hier. Also Christian ist dann wieder aus dem Urlaub da. Es kann aber auch sein, dass wir eine andere zwischenschieben. Deswegen nenne ich jetzt nicht, welche Episode das hier sein müsste. Lasst euch überraschen. Ich sage nur so viel, wir sind Anfang des Jahres. Und genau. Und wenn der Kickstarter von Neon Hope dann startet, dann drückt ihr alle ganz, ganz schnell auf Unterstützen und macht einen sehr lieben Menschen, der gerade neben mir sitzt, sehr, sehr glücklich und alle, die daran beteiligt sind. Und ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dem Spiel. Bis dann.